Natürlich wird es Leute geben, die sagen, nee, brauchen wir alles nicht mehr. Wir machen jetzt alles nur noch ohne CSS, brauchen wir ja nicht mehr, weil die KI kann ja auch HTML einfach so lesen. Das rotzen wir jetzt alles rein. Nichtsdestotrotz ist ja zu beobachten, dass mehr und mehr Leute KI verwenden statt Suchmaschinen oder eben Google auch mehr in die Richtung geht, KI-Outputs anzubieten, wenn ich versuche. Nicht versuchen, schneller zu werden, sondern besser. Das ist so meine Kernbotschaft, die ich allen mitgeben kann, die irgendwie sich damit befassen.
Bevor es losgeht, ein kurzer Gruß von unserem Sponsor workshops.de. Ihr kennt uns vielleicht schon von den Portalen wie angular.de oder als Veranstalter der deutschen Angular-Konferenz NGDE, welche auch diesen November wieder in Berlin stattfindet. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Mit unserer Erfahrung aus der Entwickler-Community bringen wir euch praxisnahe Schulungen im Bereich künstliche Intelligenz für Entwicklerinnen und Entwickler und alle, die ihre Arbeitsprozesse smarter gestalten wollen. Unser Ziel? Monotone Aufgaben abschaffen und wieder Platz für Kreativität und echtes Engineering im Kopf schaffen. KI nimmt dir nicht den Job weg. Sie nimmt dir nur die Aufgaben ab, auf die du sowieso keine Lust hast. Schau direkt mal vorbei und sichere dir mit dem Code WORKINGDRAFT, geschrieben in Großbuchstaben, 10% Rabatt auf alle Schulungen. Wir sehen uns auf workshops.de/KI und jetzt viel Spaß mit dieser Folge vom Working Draft Podcast.
Revision 662. Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft. Wir starten heute mit unserer Reihe und unserem Blog über Entwickeln mit KI. Wir sind heute zu dritt am Start. Da hätte ich aus dem Team einmal den Peter dabei.
Moin, moin.
Und wir haben einen Gast. Das ist der Jens Jakobsen. Hallo, Jens.
Hallo.
Ich würde dich, weil du auch zum allerersten Mal hier bei uns bist und wir freuen uns sehr darüber, dich einmal bitten, dich vorzustellen, wer du bist und was du so machst.
Also ich bin Jens Jakobsen. Ich arbeite freiberuflich als UX-Designer, Berater, Konzepter, wie auch immer. Im Laufe meines Berufslebens hat sich die Bezeichnung öfter mal geändert, aber ich mache eigentlich immer noch das Gleiche, was ich vor fast 20 Jahren angefangen habe. Also ich habe vor 20 Jahren ungefähr angefangen, Websites zu bauen, habe da so ein bisschen auch gecodet, bin dann sehr bald in den Konzeptbereich gegangen und habe dann entdeckt, dass es Usability und UX gibt und dass das viele Streitpunkte beseitigt, weil man nicht mehr selber sagen muss, ich bin der Meinung, das ist so und so, sondern man kann einfach mal testen, User machen lassen und damit hat man irgendwie eine ordentliche Grundlage. Genau, und das habe ich dann tatsächlich zu meinem Schwerpunkt gemacht. Die letzten Jahre arbeite ich viel eben Usability-Tests, manchmal Usability-Reviews, aber meistens sind es eben Tests, moderierte, manchmal unmoderierte Surveys mache ich dann auch. Und das für ganz kleine Kunden, also irgendwelche Startups mit 2-3 Leuten und auch relativ große, dann meistens aber halt nicht direkt, sondern über Agenturen, weil so als alleiniger Freiberufler kriegt man die nicht. Genau, und ansonsten, wenn ich das nicht mache, schreibe ich Bücher und mache Seminare und Coachings, weil ich das wahnsinnig cool finde, nicht nur selber so in seinem eigenen Süppchen zu kochen, sondern eben auch mit anderen darüber zu sprechen, was man so macht. Und das gibt mir halt auch die Gelegenheit, nochmal drüber nachzudenken, warum man Dinge so macht, wie man sie macht und sie zu hinterfragen. Und wenn dann Fragen kommen von Leuten, die vielleicht erstmal irgendwie überraschend scheinen, dann ist es immer am spannendsten, weil dann kann man entweder sagen, naja, das machen wir schon immer so, oder es wird spannend. Ja, und das ist in einem Buch ein bisschen schwieriger, ja, weil da das Feedback natürlich sehr zeitversetzt ist. Aber dafür muss ich vorher umso mehr nachdenken und das finde ich auch mal ganz gut, weil du dann richtig Ruhe hast, mal die Sachen richtig zu durchdenken, wie es mir im Alltagsgeschäft halt eher nicht so gelingt.
Oh, du sagst, du hast ein Buch geschrieben. Erzähl uns mehr.
Ich habe tatsächlich schon mehrere Bücher geschrieben, aber das letzte, was tatsächlich vor ein paar Tagen erst erschienen ist, heißt Websites entwickeln mit KI. Das ist im Rheinberg Verlag erschienen, genau hier dieses wunderschöne Buch, was 366 Seiten hat. Und im Wesentlichen habe ich versucht, da sozusagen für einerseits Leute, die noch relativ wenig Ahnung davon haben, wie überhaupt eine Website entsteht, was zu schreiben. Andererseits aber auch für Leute, die schon ziemlich genau wissen, wie das funktioniert, denen einfach ein paar Tipps zu geben, wie funktioniert das jetzt mit KI. Und für mich war es ehrlich gesagt der größte Spaß, dass ich jetzt einfach mal einen Grund hatte, mich hinzusetzen und ein paar Monate mich richtig reinzufräsen in das Thema. Weil so nebenbei was ausprobieren, das machen alle seit Monaten oder Jahren, je nach Interessenslage, macht ja jeder mehr oder weniger ein bisschen was mit KI rum, hat seine Frustrationsmomente, hat seine Begeisterungsmomente und ich wollte das sozusagen mal systematisch angehen. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das Ding in 2 Monaten schon völlig veraltet ist oder erst in 2 Jahren wahrscheinlich.
Leben im Frontend, wir haben keine Ahnung,
genau,
was morgen ist.
Ja, ja, also wir werden sehen, aber mir hat es total viel Spaß gemacht und ich hatte jetzt echt mal die Ruhe und die Zeit, das richtig durchzuarbeiten und die Tools zu testen, die es so gibt und zu schauen, was davon Hype ist und was davon wirklich funktioniert, für mich zumindest. Und dann eben diesen Weg zu beschreiben. Das macht mir immer sehr viel Spaß, wenn ich einfach Fallbeispiele, also in dem Fall natürlich erfundene, durchziehe und versuche, von A bis Z das einmal durchzudeklinieren. Und dann wird's spannend.
Ja, das ist eine sehr gute auch Beschreibung für den KI-Blog, den wir jetzt davor haben. Denn ich habe auch meinem Mann vorher noch erzählt, wir haben jetzt eben den Blog vor mit Entwickeln mit KI und der ist ein ganz großer KI-Benutzer beim Coding. Und hat mich dann gefragt, ja, was gibt's denn darüber jetzt noch zu reden? Seid ihr nicht 5 Jahre zu spät? Aber du hast es gerade eben richtig gesagt, jeder hat schon irgendwie wahrscheinlich was damit probiert oder was Unterschiedliches benutzt. Die einen werden was mit Copilot machen, die anderen werden mit ChatGPT reden, die anderen werden Tools benutzen, wo du vielleicht jetzt kein SQL, MySQL, SQL selber beschreiben musst, sondern in natürlicher Sprache mit einer Datenbank sprechen kannst und sagst, gib mir doch mal alle Daten von XY. Aber wir alle haben ja meistens im täglichen Geschäft nicht die Zeit, das komplett auszuprobieren und hacken dann halt eher da so rum und vielleicht verpassen wir da auch ein paar Chancen, was eigentlich gehen würde. Oder haben schon ein paar Fehlerquellen. Und genau dazu ist jetzt der Blog von der KI da, dass uns mehrere Personen, die sich eben wirklich viel damit beschäftigt haben, sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben haben, uns aus ihren Erfahrungen erzählen können. Und was mich jetzt interessieren würde, es ging bei dir tatsächlich so mit dem Fokus auf Webseiten. Und gibt es da was Besonderes, dass es auf Webseiten zugeschnitten ist? Oder würde es quasi auch für Python-Programme oder iOS-Apps oder etc. funktionieren?
Da würdest du mit meinem Buch nicht viel Freude haben. Also ich würde sagen, die Anfangskapitel schon, die wären für viele Leute, wie vermutlich auch für dich, völlig uninteressant, weil sie das alles schon wissen. Das heißt, man muss natürlich schon erstmal bei einem Buch die Leute abholen und sagen, okay, wenn jemand gar keine Ahnung hat, der muss ja auch, also wenn jemand gar keine Ahnung hat, dann...
Wenn jetzt mal jemand mit Vibe-Coding anfangen will.
Ja, also dann, okay, die hole ich nicht ab. Aber Leute, die halt, also ich will Leute auch ansprechen, die vielleicht aus dem Bereich Projektmanagement kommen oder Product Owner und die von Coden selber wenig Ahnung haben, damit die so ein bisschen sehen, okay, so könnte das gehen. Damit sie eben nicht Vibe-Coding machen, sondern ein bisschen drüber nachdenken.
Aber man hat das Verständnis von Software, die man entwickelt und plant. Und
genau, die Idee mit der Website ist halt die, dass das ja so ein bisschen so das kleinstmögliche Projekt ist, finde ich. Ja, also alles Weitere ist ja komplexer. Das Schöne an einer einfachen, ich kann ja einen One-Pager machen, ein HTML-Dokument, ein CSS-Dokument, vielleicht brauche ich nicht mal ein JavaScript-Dokument, das heißt, es sind 2 Files, um die ich mich kümmern muss und daran kann ich aber schon inhaltlich extrem viel machen. Ja, also ich kann von der UX her, von den Themen her, die ich als Betreibender der Website übermitteln will, da reicht mir ein Dokument. Und deshalb finde ich das auch für dieses Forschungsprojekt sozusagen so geil, weil ich an dem Beispiel zeigen kann, wie es funktioniert. Es ist minimal komplex. Ja, und dann fragt man sich, ja, warum dann 366 Seiten? Ja, weil es eben doch nicht so ist. Und wenn ich es so mache, wie irgendwie, keine Ahnung, einer von den großen Hostern hat auf seiner Website, machen sie innerhalb von Sekunden ihre eigene Website. Ja, klar geht das. Dann kommt am Ende eine Website raus. Aber das ist halt einfach irgendeine Website. Und das ist wie wenn ich Vibe-Coding mache und sage, ich setze mich jetzt hin und erzähle der KI, dass sie mir eine iOS-App machen soll, die das und das macht. Dann wird vielleicht am Ende sogar eine iOS-App rauskommen, die das und das macht. Aber es ist halt einfach eine Scheiß-App. Ja, weil wenn ich nicht drüber nachdenke, also den Menschen möchte ich treffen, der sich hinsetzt und einfach frei raus eine App so gut beschreibt, dass die am Ende funktioniert. Ja, also das kann für ein cooles Projekt, so ein Kunstprojekt oder ein Demo-Projekt kann das mal funktionieren. Aber alles, was irgendwie etwas bewirken soll, wo ich eine Information vermitteln soll, will, wo ich die Nutzenden dazu bringen will, irgendwas zu machen, sei es zu kaufen, sei es was zu lesen, da muss ich einfach ein bisschen drüber nachdenken. Ja, und das versuche ich eben, das ist mein Ansatz, ja. Das versuche ich den Leuten beizubringen, dass sie nicht einfach auf den Knopf drücken und sagen, go, Website kommt raus, fertig, ah, sieht ja cool aus, sieht aus wie alle anderen auch, die es im Internet gibt. Ja, das gibt's mit Templates schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren, dass ich schöne Websites mache, die aussehen wie eine moderne Website. Ja.
Das erinnert mich jetzt generell aber auch an Prompts schreiben oder Prompts. Engineering, wobei ich finde, das ist immer eher so ein Prompt-Hacking als Engineering, Trial and Error. Aber auch da, ich kann, um jetzt irgendjemand mal zu zeigen, wie man mit einer KI spricht, kann ich mal kurz irgendeinen Prompt da reinschreiben. Gib mir eine Liste, die ich als zum Einkaufen verwenden könnte. Dann kommt da wahrscheinlich irgendwie eine Einkaufsliste raus. Aber wenn ich dann eine bestimmte haben will, zum Beispiel, ich möchte sie in Strichpunkten oder ich möchte daraus einen Markdown-File, dann wird mein Prompt auf einmal länger und länger und länger. Und daher kann ich jetzt so ein bisschen schon nachempfinden, was du damit meinst. Meinst du aber bei Webseiten jetzt sowas wie so eine persönliche Portfolio-Webseite? Oder kann man sogar so komplex werden, um so einen Amazon-Webshop irgendwann mit einer KI entwickeln zu können, wenn der Prompt lang genug ist?
Ich würde sagen, ja. Also natürlich ist Amazon jetzt schon ein krasses Beispiel, weil da natürlich viel dahinter steckt. Nicht nur, weil es viele Kategorien und unendlich viele Artikel sind, die da drin haben, sondern weil die ja auch unendlich viele Funktionen drin haben. Ja, du hast die, was weiß ich, andere Kunden bestellten auch das und dir wird das angeboten, wenn du dort sitzt und wenn du woanders sitzt, wird dir was anderes angeboten und dann noch irgendwelche gesponserten Produkte und dann die Produkte, die sie selber verkloppen wollen. Also natürlich ist das schon eine Komplexitätsstufe, die wird ein bisschen heftig. Ja. Aber einen kleinen Shop, der ein paar Dutzende Produkte verkauft, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, vom Prinzip her ist das Vorgehen ja immer das Gleiche. Ich muss mir erst mal drüber Gedanken machen, was will ich überhaupt erreichen? Ja, ich will zum Beispiel irgendwelche Produkte verkaufen. Welche Produkte will ich verkaufen? Wie verdiene ich mein Geld? Ja, das sind die ersten Fragen. Und das kenne ich eben schon seit 20 Jahren, dass Leute, die halt vielleicht mit ein bisschen kleineren Anspruch kommen und nicht gleich Amazon sind, dass die halt mit so einer vagen Idee kommen und sagen, ich brauche einen Webshop. Und dann frage ich die ja, okay, wie willst du dein Geld verdienen? Ja, mit Verkaufen von Produkten. Ah, ja, gut, aber wo kommt das Geld her? Willst du viele Produkte kaufen an eine Person? Willst du hochpreisige Produkte verkaufen? Wo diese ganzen wirtschaftlichen Sachen, mit denen ich früher gar nichts zu tun hatte, da bin ich so reingewachsen, mich damit zu befassen, weil ich merke eben, dass die Leute darüber noch gar nicht so drüber nachdenken. Da geht's schon los, ja. Und da sind wir noch gar nicht beim Bereich Usability oder UX, ja. Dass die Kundin, die Leute, die kaufen sollen, über die macht sich sowieso keiner Gedanken erstmal. Ja? Aber die Leute machen sich ja nicht mal Gedanken über ihr eigenes Geschäftsmodell. Und das ist so schade, weil da ist die KI ein genialer Sparringspartner. Ja? Also da muss ich noch keine einzige Zeile coden. Wenn ich die Leute dazu bringe, dass sie ihre Geschäftsidee erstmal diskutieren mit der KI, dann würde ich sagen, dass die Geschäftsidee automatisch extrem viel geiler wird. Also nicht automatisch, also ich muss schon was dafür tun, ja. Aber das ist, finde ich, eine unglaubliche Chance, dass ich da auf einmal jemand habe, der, wenn ich ihn richtig prompte, kritisch hinterfragt, was ich ihm gebe. Ja, wenn ich natürlich nicht, wenn ich einfach nur so reinschreibe, dann kommt immer nur, Jens, das ist eine hervorragende Idee. Ich kann dir diesen Shop programmieren, soll ich das tun? Ja, also wir kennen das ja alle von den KIs, die dann alle Ideen, die wir reinbringen, erstmal super finden und dann irgendwelche Dinge vorschlagen, die sie vermeintlich machen können und dann schaust es dir an und wenn du Glück hast, geht der Download und das Ergebnis ist dann aber meistens eher so mittel.
Aber ich meine, das Problem ist ja eigentlich ein altbekanntes, oder? Ja. Dass die Leute nicht wissen, was sie haben wollen, aber sie wollen es bitteschön bis gestern umgesetzt haben.
Genau, genau. Und das ist genau die große Gefahr mit der KI, dass jetzt halt nicht mal mehr ein Mensch da ist, der ihnen sagt so, hey, denk erst mal nach. Sondern die KI noch schlimmer ist als irgend so, wie soll ich mal sagen, irgendjemand, eine Person, die sagt, ja, ich mache dir deine Website für ein paar Euro und die fragt vielleicht auch nicht groß nach. Ja.
Okay, aber für wen ist das schlimm? Weil ich meine, die Grenzkosten davon, das 7-mal durchzuprobieren innerhalb eines Abends, gehen ja gegen null.
Ja, aber ich kriege ja keinerlei Feedback. Dann habe ich 7 Versionen und schaue mir 7 Websites an und sage, die gefällt mir besser. Aber ich habe immer noch nicht drüber nachgedacht, weil ja eigentlich meine Nutzer sind oder was meine Geschäftsidee ist.
Ja, ja. Aber ich meine, das ist ja an sich eigentlich so ein ganz klassisches Problem, das ja mit KI jetzt unmittelbar nichts zu tun hat. Sondern das ist ja das klassische Problem, sitzt vorm Bildschirm.
Jein, ja, natürlich hast du ein Stück weit recht, aber ich finde es halt schade, wenn Leute das Potenzial nicht heben. Ja? Und wenn sie KI einfach nur dafür nutzen, um Dinge schneller zu machen, dann haben sie noch schneller ihre schlechte Website. Ja? Wem ist damit gedient? Der Menschheit sowieso nicht, aber auch den Leuten, die schneller ihre schlechte Website haben. Dann haben sie schneller, also natürlich kann man so argumentieren, okay, dann haben sie schneller ihr Feedback, dass es nicht funktioniert und müssen das nächste Business machen. Aber das ist doch irgendwie schade, immer wieder gegen die Wand zu laufen. Ja, da wäre doch erstmal.
Entweder läufst du gegen die Wand oder du hast halt einfach schmalere Margins. Also ich kann mir ja zum Beispiel bei diesen automatisch generierten Büchern, die dir bei Amazon überall angedreht werden, ja auch nicht vorstellen, dass du da jetzt viel Kohle rausholst, selbst im Vergleich zu irgendwie einem IT-Buchschreiber wie jetzt deiner Wenigkeit, ist das ja wahrscheinlich nichts, aber es kostet halt auch nichts, das zu produzieren. Sodass du ja in Summe rein wirtschaftlich betrachtet möglicherweise ja doch auf den grünen Zweig kommst, weil halt die Produktionskosten abstürzen.
Ja, also wenn das dein Ansatz ist, dann kannst du das gerne machen. Ja, dann wirst du dich ja aber auch nicht weiter damit befassen. Ja, aber wenn dein Ansatz ist, dass dir deine Arbeit Spaß macht oder dass du irgendwas machen willst, wo du das Gefühl hast, du hast irgendeine Art von Qualität geschaffen, weil diese Bücher sind ja eigentlich Abzocke. Ja,
also würde ich mitgehen.
Würde ich jetzt mal so behaupten, ja, weil wenn ich dir auf Knopfdruck einfach irgendwelche Inhalte produziere und die Leute das halt kaufen, weil es kostet halt eh bloß einen Euro, dann tut's den Leuten jetzt auch nicht richtig weh. Also den einen Euro kann man schon mal verschmerzen. Und wer denkt, dass er für einen Euro ein sinnvollen Content kriegt, ja, okay, bitte, klar, soll er machen, ja. Aber das ist halt nicht der Weg, den ich gehen will und wo ich den Leuten den Weg hinzeigen will, sondern ich will die Leute abholen, die was anderes wollen, die vielleicht denken, ah, okay, das geht doch heutzutage alles so einfach, ja, das ist erstmal klingt es ja nicht so schlecht, dass du denkst, ah, geht ja heute alles und das ist ja bei jedem Tool seit Jahrzehnten so, ja, dass die Leute dann denken, ah, jetzt gibt's Photoshop, jetzt können ja alle tolle Fotos machen, ja? Oder jetzt gibt's tolle Digitalkamera, jetzt kann ja jeder Fotograf werden. Ne? Jeder weiß, dass es, der sich ein bisschen auskennt, dass das natürlich so nicht funktioniert. Aber wenn man sich nicht so befasst damit, dann läuft man vielleicht genau in diese Falle rein.
Ja, wie gesagt, wenn es eine Falle ist. Ne? Also ich muss jetzt sagen, zu dem ganzen KI-Thema bin ich jetzt hier so, glaube ich, im ganzen Team derjenige, der damit am wenigsten anfangen kann, so ab Werk. Mhm. Aber halt so im Sinne von Kostenreduktion zur relativ einfachen Produktion von eher geringwertigen Wirtschaftsgütern, wenn ich das mal so sagen möchte. Das funktioniert ja offensichtlich. Das sollte man vielleicht ernst nehmen, weil sozusagen der unmittelbare Pitch, der ja oft zumindest so wahrgenommen wird, damit wird alles irgendwie einfacher und du musst halt nicht drüber nachdenken und du kannst Vibe-Coding betreiben. Das funktioniert ja tatsächlich auf eine gewisse Weise, halt nicht in dem Sektor, wo du jetzt hin willst, aber das jetzt komplett abtun als das geht gar nicht, ist vielleicht falsch, das ist halt dann für den Geschäftsbereich, der halt näher an der Abzocke als an der ehrlichen Arbeit dran ist, gedacht, aber den gibt's halt eben auch, ne? Also muss man ja nicht hinfortreden, dass sehr viel von dieser Technologie in diesem Bereich ja sehr erfolgreich eingesetzt wird, ne? Diese ganzen Amazon-Spammer würden das ja nicht machen, wenn sie am Ende nicht trotzdem irgendwie einen halben Cent pro Versuch rausbekommen würden und sich das für die am Ende irgendwie rechnet.
Klar. bin ich völlig bei dir, ja, ja. Also dafür kannst du es nutzen, aber ich finde es halt schade, ja. Und ich sehe halt auch den anderen Bereich, ja, wo KI gerne eingesetzt wird, wenn die Leute halt anfangen zu rechnen und Leute sagen, ah, hier haben wir ja ein UX-Team, es gibt ja coole Software, die kann jetzt automatisierte User-Tests simulieren, dann brauchen wir ja diese ganzen nervigen User nicht mehr und die komischen UX-Leute, die ganze Zeit irgendwie nervige Vorschläge machen und sagen, wir sollen uns mit unseren Nutzenden auseinandersetzen. Das ist sozusagen das andere Ende, die quasi in einem wesentlich höheren Maß, also in einer ganz anderen Preisregion unterwegs sind und viel größere Budgets zur Verfügung haben, aber damit sehr viel mehr Schaden anrichten können als so ein paar arme Amazon-Spanner.
Ja, aber ich meine, das ist ja, wie es überwiegend gepitcht wird, also zumindest so, wie ich das wahrnehme. Also es wird mir verkauft als, das ist die Lösung, mit der du, keine Ahnung, deine Sales-Leute einsparen kannst. Oder zumindest macht die das um ein N-faches, ganz wertiger Integer, produktiver, sodass du dein Team irgendwie halbieren kannst oder so. Dann ist ja schon so allgemein der Sales-Pitch. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das stimmt, weil ich keine Ahnung habe. Aber so nehme ich ja jedenfalls immer die ganzen Produkte wahr. Ich habe mich just heute einfach so aus anderen Gründen durch so ein Portfolio von so einem Investor durchgeklickt. Ich investiere in diese und diese und diese Firma. Ich wollte einfach nur gucken, wie deren Webseiten aussehen. Ne? Und die Produkte, wenig überraschend, Hälfte KI. Und der Pitch war halt immer, wir erledigen diesen Job. Du kannst damit dann diese Leute ersetzen oder halt eben, wie gesagt, um ein N-faches produktiver machen. Hm. Dann ist ja schon der Pitch.
Ja, aber das ist halt auch das, was gerade geht in der Investor-Szene. Ja? Also ich habe einen Startup, die haben ein relativ komplexes Produkt und die tun schon länger mit einem Feature rum, was KI-mäßig relativ komplex umzusetzen ist, sind etwas unter Druck gewesen, dass sie jetzt liefern müssen. Und deren Lösung ist jetzt die, dass sie einen Mensch haben, einen Berater, einen externen, der die ganzen KI-Funktionen quasi Wizard of Oz-mäßig übernimmt. Das heißt, der User hat den Eindruck, das geht in die KI rein, das kommt aber zu dem Kollegen. Der Kollege schreibt dann das Feedback, macht ein detailliertes Programm, wie sie ihre Sachen verbessern können, schickt das zurück und sagt, ja, schöne Grüße, deine KI. Und das machen die nur, und sie kriegen hochwertige menschliche Arbeit von einem super gut bezahlten Spezialisten, ja, echt ein krasser Experte auf seinem Gebiet, dem das Spaß macht, der so tut, als sei er KI. Ja, also das ist, so bizarr ist es.
Ja, also deswegen steht ja auch AGI für a guy instead.
Ich würde jetzt noch mal kurz, um noch mehr Verständnis da reinzukriegen, dich fragen, ob du uns ein bisschen Insights in dein Buch geben kann. Was würde mich jetzt genau erwarten, wenn ich das jetzt durchlese? Denn ansonsten, ich glaube, ich habe auch gerade nur gestern wieder auf LinkedIn oder sowas irgendwie in der Werbung gesehen für ein Tool. Super Trailer, also tolle Software, hat ja heutzutage immer erstmal einen geilen Trailer. Der Trailer hat mir dann gesagt, dass ich jetzt eben auch eine Webseite in einer Minute entwickeln kann. Und ich habe mich kurz gefragt, ob ich alt werde oder ob es eine okaye Reaktion ist, weil meine erste Reaktion war auch, oh nee. Aber eben, das kam eben auch daher so nach dem Motto, in einer Minute kann ich nicht mal erklären, was ich eigentlich haben möchte. Also was soll da rauskommen? Also wenn ich jetzt das Buch durchlesen würde, was würde ich denn da jetzt lernen, wie ich eine Webseite mit KI entwickle?
Du würdest vor allen Dingen lernen, dass es eben länger als eine Minute dauert. Und das ist tatsächlich so der Hauptweg, dass ich versuche, die Leute ein Stück weit eben an die Hand zu nehmen und sage, bevor du loslegst, denk erstens mal drüber nach und nutze die KI als Sparringspartner. Und wie genau, das beschreibe ich halt und welches Tool für welchen Zweck. Also diese ganzen anfänglichen Diskussionen, ob ich jetzt eben mein Geschäftsmodell diskutieren will, ob ich mehr über meine User wissen will, ob ich meine technische Plattform mir überlege, welcher Dienstleister oder was auch immer ich verwende, Squarespace, Wix, Shopify, WordPress, das kann ich ja alles durchdiskutieren, ja. Und diese ganzen Fragen versuche ich nacheinander abzuklappern und eben nicht mit der Website anzufangen. Und ob das so gelingt, wie ich mir das vorstelle, weiß ich natürlich nicht, weil ich nicht neben den Lesenden sitze. Aber die Idee ist, dass sie eben nicht auf das Knöpfchen drücken, jetzt die Website machen. Ja, weil Ich habe mir tatsächlich am Anfang, als ich angefangen habe zu recherchieren, war ich etwas, wie soll ich sagen, nicht frustriert, sondern einfach verwirrt, overwhelmed von den unendlich vielen Anbietern. Ja, weil du siehst diese Trailer, die Anbieter, dann hatte ich Newsletter abonniert ohne Ende und hier irgendwo in der Timeline war nochmal da eine Empfehlung und habe diese ganzen Tools angeguckt. Am Ende habe ich angefangen, eine Tabelle zu machen, weil ich festgestellt habe, ich schaue die Tools immer wieder an, die gleich sind, die ich schon angeguckt habe, weil die Namen so ähnlich sind und alle versprechen das Gleiche und einfach nur für mich, um den Überblick zu halten. Und es waren am Ende, ich weiß nicht mehr, über 70 Tools in meiner Liste und davon waren 3 so, dass ich sagen würde, die sind wirklich hilfreich. Ja. Und alle anderen, die machen eben das anders, dass sie nicht auf Knopfdruck dir einfach ein Template befüllen. Ja. Was die meisten Website-Generierungstools machen, ist, dass sie sagen, ja, hallo, was willst du denn? Gib mal deinen Namen ein von der Website. Dann sage ich Friseur Hagenau. Und dann sagt er, ah, wunderbar, was ist denn dein Pitch? Dann hast du 300 Zeichen, wenn du Glück hast. Manchmal weniger, bei den Guten auch ein paar mehr. Dann sollst du eingeben, was so das Ziel von deiner Website ist. Dann kommen noch 1 bis maximal 3 Fragen und am Ende wird irgendein bestehendes Template befüllt und zack, hier ist deine fertige Website. Ja, das sind fast alle Tools und das könnte wahrscheinlich jeder, der irgendwie so ein Grundwissen an Coding hat und schon mal ein bisschen Python gemacht hat oder so, der könnte so ein Tool zusammenklicken. Also technisch ist es echt erbärmlich, was da dahinter steckt. Und das liegt alles an einem guten Trailer dann und dann ein bisschen Marketing, ob die Leute Kunden kriegen. Und davor versuche ich die Leute eben zu warnen. Und es gibt tatsächlich auch Tools, die versuchen, dich da eher ein bisschen an die Hand zu nehmen und sagen, okay, guck mal, wir machen erstmal eine Sitemap. Ja, das ist ja revolutionär. Ich mache erstmal eine Sitemap, bevor ich eine Website fertig mache. Ja, diese Idee, die haben diese ganzen Ein-Klick-Lösungen halt einfach über Bord geworfen. Die sagen, naja, klar, fertige Website. Website sieht ja immer so aus. Ich habe eine Startseite, eine Über-uns-Seite, eine Produktseite, eine Impressum-Seite und fertig ist die Website. Ja. Und die besseren Tools versuchen halt ein bisschen mehr mit dir eben in diese Entwicklung zu gehen, sagen, ja, wer sind denn deine Kunden? Und dann schlagen sie dir erstmal eine Sitemap vor und dann machen sie vielleicht sogar Wireframes für die einzelnen Seiten. Und dann kann ich in den Wireframes eben nochmal checken und kann entweder per direkt editieren, Sachen rauslöschen, Sachen dazufügen oder eben auch per Chat weiter. Und das sind die Tools, finde ich, die machen Sinn, weil die dich eben ein bisschen beraten. Ja? Die anderen Tools, die machen dir halt einfach irgendwas.
Das sind jetzt aber alles Tools, bei denen ich gar nicht coden können muss oder coden können kann.
Also ich würde sagen, es hilft eigentlich immer, wenn du coden kannst, weil du dann besser verstehst, wie überhaupt so die Struktur ist von den einzelnen Elementen, wenn es ein bisschen mehr ins Detail geht. Bei den meisten Tools musst du nicht können. Was mir persönlich am besten gefällt, aber da bin ich ja vielleicht auch ein bisschen, vorbelastet, weil ich halt auch relativ viel Kontrolle haben will, ist Reloom, was dir am Ende eine Sitemap und eine Sammlung von Wireframes macht und die kannst du dann in Webflow importieren. Und in Webflow, das ist ja so ein, ja, ich würde sagen, es ist eigentlich kein No-Code-Tool, das ist vielleicht ein Low-Code-Tool, wie auch immer man es definieren mag, aber da kann ich so viel auch ohne richtig coden zu können, einstellen an Details, dass ich dann wirklich auch am Aussehen so viel Feinkontrolle habe, dass das Ding wirklich einzigartig wird. Und das ist, finde ich, so ein schöner Kompromiss zwischen einer gewissen Automatisierung und wenig technischem Wissen, was ich haben muss, und einer großen Eingriffsmöglichkeit. Und wenn ich ganz cool bin, dann kann ich mir auch das HTML da runterladen und das dann den Code CSS, HTML, JavaScript selber noch modifizieren.
Aber wie ist denn dann jetzt meine persönliche User Experience, wenn ich das nutze? Fühlt sich das mehr so an wie so ein wie so ein Frontpage, dass ich da so eine grafische Oberfläche habe, um meine Webseite zu bauen? Oder ist das mehr so eine Autocompletion? Wie fühlt sich das an?
Ich würde sagen, das fühlt sich am Anfang an wie ChatGPT in kleineren Boxen. Du hast halt ein paar Textfelder, wo du was eingibst und ein Feedback kriegst. Und dann kommt eben erstmal die Sitemap. Das fühlt sich eher an wie ein Grafikprogramm, würde ich sagen, in dem du deine Wireframes bastelst. Also irgend sowas wie Figma sieht auch nicht anders aus. Also es gibt ja auch bei Figma inzwischen solche Tools, die auch gar nicht so schlecht sind. Ja. Figma legt da auch nach, weil die natürlich auch da rein wollen. Und dann bist du eben in diesem Wireframe-Modus und am Ende bist du halt in so einem visuellen Code-Editor vom Gefühl. Also das würde ich sagen, sind so die drei Steps, die du da durchläufst.
Okay, also quasi eine Integration von Schritten, die sonst möglicherweise einzelne Tools wären, inklusive halt dem Chatberater, den ich dann kriege, wenn ich eine Box anklicke, statt einfach nur tippst du halt was ein.
Ja, okay. So in der Art. Und bei den billigen Tools ist es so, du hast halt nur ein ChatGPT-Interface oder eigentlich fühlt es sich an wie ein Formular. Eigentlich fühlt es sich eher an wie ein Formular, würde ich sagen. Und am Ende bist du in einem visuellen Website-Editor nach 4 Klicks. Ja? Also das ist, würde ich sagen, der Unterschied.
Okay.
Mir kringelt es bei solchen Tools wie Webflow normal recht schnell die Fußnägel immer hoch. Da ich jetzt so ein bisschen von dem, ich hätte gern Internetführerschein-Aspekt herkomme und die Seiten, wenn man zum Beispiel jetzt einfach unten so ein großes Bild haben möchte, da gibt's irgendwie eine Komponente, die heißt dann Hero Image, was dann dafür sorgt, dass im HTML-Code da unten ein Header Element ist ganz unten im Footer sozusagen. Siehst du diese Gefahr mit diesen Tools, die Webseiten erstellen, ähnlich? Oder schaffen es die Tools zumindest halbwegs korrektes HTML und so weiter zu liefern? Vor allem im Hinblick mit, wir wollen hier neue Produkte erstellen und ab Juni haben wir ein neues barrierefrei, boah, das ist ein kompliziertes Wort, wir haben ein neues Gesetz. Und da sollten wir ja so ein bisschen auf die Accessibility achten. Und dann würde ich sagen, je nachdem, was so eine Webseite oder so ein Shop dann an Einnahmen und Umsatz haben sollte, sollte es vielleicht auch relativ barrierefrei sein.
Definitiv, ja. Also ich würde tatsächlich auch mit so einem Tool persönlich jetzt erstmal noch keinen Shop bauen wollen. Ja. Also es sei denn, es geht wirklich nur um so einen Fanshop. Ja. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Verein und willst ein paar T-Shirts und Schals oder so verkaufen.
Ja, zumindest von der gesetzlichen Sicht
ja,
ist
aber,
es dann vielleicht okay. Ich persönlich würde am liebsten all diese Webseiten aus dem Internet kicken, die da irgendwie so zusammengeschustert sind.
Ja, das sind aber, da wäre das Internet ein schöner Ort, weil er sehr übersichtlich wäre. Und natürlich ist es so. Also die Tools, wo ich mir den Code angeschaut habe und ich habe da sicher eine sehr, wie soll ich sagen, eine Schmerzgrenze, die weit entspannter ist als deine, weil ich da auch nicht so viel Ahnung habe, aber das merke selbst ich, dass der Code, der da rausfällt, nicht so prickelnd ist und gerade wenn es ans Thema Barrierefreiheit geht oder irgendwie Semantik, dann ist es nicht so fein. Das ist halt irgendwas, das funktioniert schon irgendwie, aber richtig gut ist es nicht. Und die Gefahr hast du natürlich. Aber du kannst natürlich in Webflow eine Seite machen, die auch barrierefrei ist. Aber auch da musst du dich halt wieder auskennen und musst dich reinfuchsen. Und das geht halt noch nicht auf Knopfdruck.
Ja.
Und es sieht aber erstmal aus, als würde es auf Knopfdruck gehen. Ja. Und das deshalb sieht es halt so aus, das Internet, wie es aussieht, weil man erstmal denkt, ah ja, passt doch. Ah, okay, ich habe Alt-Attribute für meine Bilder festgelegt, sind wir ja barrierefrei. Das ist so das Gefühl.
Aber ich meine, auf die Weise verhunzte Webseiten habe ich in den frühen 2000ern auch hingekriegt mit halt Dreamweaver und Konsorten. Wo ist jetzt der AI-Impact spezifisch? Weil der Workflow, den ich jetzt gerade so nachvollzogen habe, den könnte ich ja auch ganz ohne das machen. Man müsste halt irgendwie einen etwas smarteren, keine Ahnung, Dialog-Tree haben oder ansonsten müssen die Leute halt irgendwie wissen, was sie eintippen und werden halt nicht da so, kriegen halt nicht so, keine Ahnung, Mini-Rubber-Ducks an jeder Ecke davor gesetzt, wo man erstmal so die Idee gegenwirft und dann kommt die zurück. Aber ich meine so, der generelle Prozess von, ich habe einen wie auch immer gearteten Website-Builder, der mal mehr, mal weniger sophisticated ist, wo ich mal mehr, mal weniger Detailkontrolle habe und wo ich mal mehr oder weniger sinnvolle Defaults habe und dann hinterher mehr oder weniger Arbeit reinstecken muss, um Barrierefreiheit irgendwie akzeptabel hinzukriegen. das geht doch auch ohne und das ging doch auch schon vorher. Was ist denn jetzt neu? Das checke ich nicht.
Neu ist halt, dass du auf einmal jemand an der Hand hast, mit der du dich unterhalten kannst über deine Themen, die sinnvolle Fragen dazu stellt, wenn du es richtig anstellst, ja. Und okay. Ich denke, also das ist auch tatsächlich was ich gemerkt habe. Also ich habe mir für meinen Schreibprozess tatsächlich auch eine Jury gebastelt von drei Personen, die meine Kapitel gegenlesen. Das eine war ein ahnungsloser Neueinsteiger, der irgendwie wie lauter blöde Fragen stellt und sagt, was sind das für ein Fachbegriff, kenne ich nicht. Das andere war eine erfahrene Lektorin, die seit 20 Jahren Computerbücher macht und weiß, wie man gut schreibt und Dinge erklärt und sagt, hier, guck mal, das könnten die Leute vielleicht nicht wissen. Und das dritte war ein Profi, der genau darauf achtet, ob da irgendwas nicht stimmt von den Inhalten, die ich da verzapfe. Und die drei haben dann sozusagen unabhängig voneinander meine Kapitel begutachtet. Und dann gab es noch eine vierte, die quasi mir das zusammengefasst hat. Und für mich war das großartig. Ich würde sagen, es hat für mich deutlich länger gedauert, ein Kapitel zu schreiben für das Buch. Aber ich glaube, das Ergebnis war viel besser als vorher. Ja, und genau diesen Prozess kannst du auch machen, wenn du ein Konzept machst für eine Website. Ja, dass du nicht eben einfach sagst, ah, ich weiß doch, was ich machen will. Klar, ich kenne ja meinen Businessplan, habe ich ja schon mal aufgeschrieben. Zack, zack, zack. Sondern dass du da eben auch nochmal ins Hinterfragen und Diskutieren gehst und überlegst, was ist denn die beste Lösung und was wollen denn die Nutzenden zum Beispiel? Ja, ich will die Produkte A und B verkaufen. Wie sieht es denn aus mit meiner Zielgruppe? Und dann auf einmal so, ah ja, Zielgruppe, doch, die habe ich doch richtig parat. Ja, nee, da muss ich da vielleicht nochmal nachdenken. Ah, vielleicht gibt's doch noch eine andere Zielgruppe, die ich übersehen habe, die eigentlich auch super spannend ist. Also ich finde, je länger du über Dinge nachdenkst, desto besser wird im Normalfall ja auch das Ergebnis bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn du jemand hast, mit dem du das interaktiv machen kannst, ist es sehr viel einfacher, als wenn ich nur selber irgendwie mir ein Markdown-Dokument aufmache und in Bullet Points runterschreibe, was mir gerade einfällt.
Nee, das ist klar. Feedback macht's alles besser. Nur ich habe halt auch da jetzt immer noch nicht. Ich habe es leider nicht ganz verstanden. Also ich troll dich jetzt nicht. Das ist wirklich so, dass ich das Ding da immer noch nicht drin sehe, weil als ich seinerzeit ein Buch geschrieben habe, 2009, gab's das nicht. Und da hatte ich halt auch einen Editor, einen Ahnungslosen und pro Kapitel halt den oder die Profikraft, die ich mir rangeholt habe und gesagt habe, hier, hast ein PDF, lies mal. Und das wäre sicherlich wesentlich schlechter geworden, wäre dieser Ablauf nicht so gewesen. Das hört sich jetzt genauso an wie das, was du gemacht hast. Wo ist das Prompt Engineering? Ich sehe die KI
nicht. Also ich hatte die Leute nicht. Also ich finde es bewundernswert, dass du das so gemacht hast.
Du hast
also
bei Rheinwerk keinen Lektor gehabt? Das ist ja schwach.
Ich hatte natürlich einen Lektor, ja, aber die Lektoren in auch anderen Verlagen, die ich kenne, also da muss ich tatsächlich Rheinwerk auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen, die bei einem anderen Verlag ist, wo ich sehr überrascht war, wie wenig Interaktion es da mit dem Verlag gibt. Aber die Lektoren haben alle einfach nicht, das ist nicht deren Job, da so detailliertes Feedback zu geben. Ja. Und wenn du das als Autor machst, sind die natürlich happy und finden es total geil und unterstützen dich, aber die machen das nicht. Also okay. Ich weiß nicht, welcher Verlag das macht. Ja. Also keine Ahnung. Also in Deutschland.
Einer hat man nach meinem Buch auch zugemacht, das mag auch dann ursächlich darin begründet gewesen sein.
War das Addison Wesley?
Nee, war ein ganz kleiner. Zwei-Personen-Operationen in München.
Okay.
Also sie haben mir versichert, ich war nicht ursächlich schuld, aber ich behaupte das immer ganz gerne, weil es ist ja viel lustiger. Okay, aber in dem Fall ist es dann ja schon so, gleichsam, dass da Personen dann ersetzt sind durch diesen Chatbot-Faktor.
Nee. Also in meinem Fall tatsächlich war es keine Ersetzung, sondern weil ich den Luxus nicht habe. Ich brauche da relativ lang dafür. Also ich halte mich eigentlich für einen schnellen Schreiber. Aber ich denke halt lange drüber nach. Ich probiere viele Dinge aus. Ich bastle alles selber eben und versuche diese Beispiele, die ich zeige, auch wirklich durchzudeklinieren. Und dann dauert das so lang und es ist vollkommen unwirtschaftlich. Und wenn ich da jetzt auch noch mehrere Leute ranziehen müsste, auch vom Zeitplan her, das würde ich nicht hinkriegen. Also das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ja. Es gibt ein Korrektorat und es gibt den Lektor. in meinem Fall, die drauf geguckt haben und die sagen natürlich auch, guck mal hier, Jens, das versteht man nicht. Oder ja. Da ist irgendwie ein Sinnzusammenhang, der erschließt sich nicht. Sowas merken die natürlich schon, aber die schauen sich keinen Code an. Sagen nicht, ja, den und den Bereich, den versteht ein Neuling nicht. Also nur, wenn es wirklich grobe Schlitzer sind. Mhm. Und nachdem ich früher keine Zeit hatte für diese Beteiligung von Lesenden, die natürlich noch besser ist, ja, bin ich völlig bei dir. Wenn ich die hätte und es echte Menschen wären, die sich das angucken, geil, ja. Aber das ist bei meinen Büchern tatsächlich nie möglich gewesen. Und jetzt war es möglich. Und für mich war das ein großer Schritt. Ja. Also ich finde, das ist viel gewonnener.
Mag jetzt Korinthenkackerei sein, aber ich würde das trotzdem so bezeichnen, als da wurde jemand ersetzt. Da wurde halt jemand ersetzt, der ansonsten nicht zum Einsatz gekommen wäre, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber letztlich hast du jemanden / etwas gehabt.
Ne?
Wo theoretisch
aber das macht ja KI, ja, die versucht ja, also so die KI, die wir heute meistens im Einsatz haben, die ganzen Sprachmodelle, die sind ja eigentlich gemacht wie Menschen absichtlich. Die tun ja so, als seien sie Menschen, die reden mit uns, als seien sie Menschen. Ja, und die bieten sich an als ich ersetze dir deinen Gesprächspartner, ich ersetze dir deinen Businessplanberater, ich ersetze dir deinen, ich weiß nicht was. Ja, also das glaube ich ist völlig richtig, was du sagst. Aber genau das sollen sie ja auch machen, ja. Und diese Tools, die sagen, ich mache dir in ein paar Klicks deine Website, die ersetzen natürlich mich als Webdesigner. Klar.
Kein Einwand.
Ja, da sind wir völlig beieinander.
Ja.
Ich würde noch mal gern zurück drauf kommen, wie das dann so von Anfang bis Ende zum Beispiel ausschauen könnte. Denn ich glaube, du hattest erwähnt, man hat dann auch KI-Tools, die dann beratend zur Stelle stehen, ob man vielleicht Shopify braucht, ob man Webflow braucht, ob man WordPress braucht. Aber jetzt stelle ich mir das gerade so vor. Ich gehe zum ersten Tool. Ich gehe jetzt erstmal zu ChatGPT und sage, ChatGPT, ich brauche eine Webseite. Dann sagt ChatGPT, cool, hier ist ein HTML. Dann sage ich, ja, nee, so nicht. Und dann kommt raus, ich brauche die Sitemap und ich brauche meinen Businessplan und jetzt habe ich das alles und dann bin ich in einem Tool, das sagt mir, ich brauche jetzt Webflow. Aber gibt es jetzt Tools, die mir was in Webflow erstellen oder kann ich dann zu Webflow gehen und da die KI machen oder muss ich jetzt irgendwie Tool 1 verlassen und sagen, okay, jetzt habe ich da jetzt meine Farben rausbekommen, also gehe ich jetzt zu Webflow und muss wieder von vorne anfangen oder kann jetzt auch die KI-Welt verlassen und mache jetzt einfach hier weiter. Vielleicht kannst du da einfach mal ein, zwei, drei Beispielabläufe. Ja.
Also letztlich würde ich sagen, ist es derzeit noch so, weil du so halt auch die Möglichkeit hast, so Cherry-Picking, also du suchst ja halt die besten Tools raus, die jeweils das machen. Das ist wie wenn ich, wenn ich ein Bild machen will, was fotorealistisch ist, dann bin ich in Midjourney ganz gut aufgehoben. Ja, wenn ich eher ein Logo machen will, ist Midjourney vielleicht nicht das Tool der Wahl. Und genauso würde ich sagen, ist es in dem Prozess, wie er für mich gut funktioniert hat und wie ich ihn auch beschreibe, dass ich eben anfange mit den Sprachmodellen, also ob das jetzt ChatGPT ist oder was weiß ich, Mistral, völlig egal. Ich finde, da sind die Qualitäten nicht so unterschiedlich und dann fängst du mit dem an, machst da deine Diskussion und da kommt's halt aufs Prompting an. Ja, und da ich habe so ein Custom GPT gebastelt, weil das halt in ChatGPT ganz gut geht, der eben mit dir zusammen dein Grobkonzept entwickelt. Und dem habe ich mit viel Mühe beigebracht, eben nicht gleich eine Website auszuspucken, sondern erstmal Fragen zu stellen, nicht gleich 10 Fragen auf einmal zu stellen und den Leuten von Latz zu knallen, sondern eine nach der anderen. Und dann ist es mehr so als Gespräch und das funktioniert so ganz okay, finde ich. Ja. Und das bringt so ein bisschen das Ding raus, ich muss jetzt hier mir bei jedem einzelnen Prompt überlegen, wie dieser Prompt genau geht, sondern wird so ein Stück weit an die Hand genommen. Also das geht ganz gut. Und dann bist du im Grobkonzeptionsstadium und hast so eine gewisse Idee, was will ich machen, wen will ich ansprechen, warum mache ich die Website überhaupt, was ist mein Ziel damit? Und dann gehst du eben in irgendein Tool deiner Wahl und versuchst halt mal eine Sitemap daraus zu machen und entwickelst von da aus deine Wireframes. Und dann ist halt die große Frage, gehe ich da weiter und kann eben wie zum Beispiel bei Reloom, kann ich dann automatisch importieren nach Webflow und kann dann meine HTML daraus ziehen oder mache ich das Ganze in Figma und mache irgend so einen Figma-Export, die nach HTML nur so ziemlich mittelmäßig funktionieren, wo der Code mir zum Beispiel persönlich auch ziemlich gruselig vorkommt. Oder WordPress hat auch so ein Ding, was auch gar nicht schlecht funktioniert. Ja, also ich rate inzwischen nicht mehr zu WordPress, weil das halt so ein Monster ist und für viele Projekte einfach nicht das richtige Tool eigentlich, aber die haben sozusagen von der UX her und vom Ergebnis her kommt da eine ganz ordentliche Website bei raus, ja, die halt dann eine WordPress-Website ist, klar. Und das, finde ich, ist dann jedem selber auch ein Stück weit überlassen, was er oder sie denn machen will, ja. Und du kannst genauso mit deinem Grobkonzept sagen, so, jetzt fange ich aber an, das alles selber zu coden. Und dann habe ich halt auch ausprobiert, wie geht das, wenn ich selber coden will. Und da ging bei mir Claude eigentlich ganz gut. Ja. Also das wollte ich mit ChatGPT nicht machen. Ne. Das hat für mich nicht gut funktioniert. Aber in Claude, fand ich, konnte man da so ein bisschen dran rumarbeiten. Ja, also ich wollte da auch kein größeres Projekt selber mitmachen, weil ich aber auch nicht so codeaffin bin. Ja. Wenn ihr da rangeht, würdet ihr vielleicht da tatsächlich so ein Grundgerüst kriegen, wo ihr sagt, doch, das ist doch mal was, mit dem kann man starten. Ja, das nimmt mir schon mal ein Stück Arbeit ab. Das weiß ich nicht, wie ihr das seht. Ja, habt ihr das mal gemacht, Claude mal eine Seite machen lassen und zu schauen, ist das eine Basis oder ist das so grundlegend, was da rauskommt, dass ihr es dann schneller selber aus euren Templates rausgezogen habt oder euch das so aus den Fingern fließt?
Ich bin, wie gesagt, in diesem Headspace null drin. Ich kann das nicht. Ich suche nach der Motivation. Ne? Also alles, was du bisher erzählt hast, ist super. Das nehme ich so hin. So das Rubber Ducking. Ich quatsch halt meistens meine Büropflanzen zu. Ne? Aber das geht halt auch nur, weil ich mir da nichts bei denke, wenn irgendwer auf der anderen Seite der Tür das hört. Und dass da vielleicht andere sozusagen gepromptet werden müssen, um das zu tun und dass es gut ist, die in einen Workflow einzudosen, wo sie wirklich da über was nachdenken, bevor sie es schreiben, ist sicherlich sinnvoll. Aber darüber hinaus habe ich halt noch nicht die Motivation für mich gefunden, um mich damit tiefer zu beschäftigen, weswegen ich jetzt auch so gebannt hier in dieser Sendung und den folgenden sitzen werde, um das für mich mal zu erschließen.
Ja, aber deine Büropflanzen, die antworten halt relativ wenig. Ja. Also es ist ja jetzt nicht nur so, also da ist der falsche Eindruck eben entstanden, dass es nur um das geht, was in deinem Kopf ist. Also da gehört auch schon geschicktes Fragen dazu. Und das geschickte Fragen, das kannst du einer KI schon beibringen. Ja. Die kann schon geschickt fragen und stellt Fragen, auf die du nicht gekommen wärst. Ja. Also das ist schon mehr als nur die Rubber Duck.
Klar, klar. Ich meine, das meiste, was ich mache, ist halt auch kein Programmieren, sondern tatsächlich Präsentationen und so Gedöns. Ne? Und da würde ich auch, sagen wir mal, sehe ich natürlich noch das größere Risiko, dass da irgendwelche Sachen am Ende in dem landen, was ich sage, was ich nicht gedacht hätte, was ich ja nicht will, weil ich rede das ja. Ja, ist ja noch ein bisschen was anderes als beim Code, wo natürlich so eine externe Ideengebung natürlich auch noch eine ganz praktische Sache wäre. Wie gesagt, deswegen bin ich, was das angeht, voll dabei. Aber wo es halt eben dann tatsächlich ums Codeschreiben geht und um die Autocompletion, das habe ich halt mal, bevor das so richtig losging, mit so einem Tool namens Tab9 ausprobiert und habe es halt einfach voll nicht gecheckt, wie mir das bringt. Das mag auch da an den Limitierungen seinerzeit gelegen haben, ich weiß es nicht. Aber ich komme halt, wie gesagt, in diesen Headspace gar nicht rein, deswegen bin ich nicht der Richtige, um diese Frage zu beantworten.
Ich bin eigentlich ein relativ großer Fan von KI benutzen. Ich bin jetzt nur babybedingt ein bisschen raus, gerade in der letzten Zeit. Und wir wissen ja, wie schnell und rapid es sich alles gerade entwickelt. Deswegen bin ich sicherlich gerade nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das werde ich aber wieder nachholen. So ganz persönlich bespreche ich ungefähr alles mit ChatGPT. Deswegen verstehe ich sehr viel von dem, was du jetzt gerade sagst, weil ich weiß, je schneller und dümmer ich meine Prompt schreibe, desto dümmer sind die Antworten. Und ich glaube, du hast es auch in deinem Buch drin. Wenn man Schrott reingibt, kommt Schrott raus. Gibst du gute Sachen rein, dann kommen auch gute Sachen raus. Ich würde, wenn ich jetzt die Zeit dafür hätte, auf jeden Fall mehr Claude nutzen und ich glaube, da ist auch wirklich viel rauszuholen. Habe jetzt nur aktuell noch nicht so viel Erfahrung drin, werde ich aber nachholen. Was jetzt Code, Autocompletions, Code-Vervollständigungen angeht, habe ich dummerweise quasi auch ein bisschen zu früh gestartet. Also da, als es echt noch nervig und schlecht war, aber das waren auch Gründe, wie es Code wurde, plötzlich total langsam. Oder ich musste irgendwie ständig neu einloggen, um das Tool wieder zu verbinden. Das war dann natürlich alles so semi-hilfreich. Ich bin mir aber sicher und habe das auch von vielen Erfahrungsberichten gehört, dass es mittlerweile auch viel besser läuft. Aktuell bin ich tatsächlich auf der Suche auch noch ein bisschen KI-Unterstützung zum Blogschreiben, weil das ist das, was ich gerade nebenbei so ein bisschen hinbekomme. Da ist mein Lieblingstool aber tatsächlich einfach nur dieser Grammar Ride von DeepL. Weil wenn ich das einmal zu ChatGPT gebe, also was ich jetzt teilweise gemacht habe, war, dass ich mir das auf Deutsch runterschreibe, aber ein bisschen Deutsches runtergerotzt und dann sage, jetzt mach das mal schön draus und Englisch und dann kommt das furchtbar. Erstens kommt ein anderer Artikel raus, zweitens, so spricht kein normaler Mensch und vor allem nicht schon ich. Also ich muss dann wirklich angeben, lest dir erstmal die drei Artikel durch, die ich in der Vergangenheit geschrieben bin und jetzt schreibt es mal, wie ich das schreiben würde. Kommt immer noch nichts Gutes rein, weil ich habe immer das Gefühl, das wurde trainiert auf irgendwelchen Marketing- Artikeln und SEO-Texten, so spricht ja kein, ich sag doch nicht ich sag nicht den ganzen Tag, I would thrive and I spareheaded. Das jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie was lese, wo thrive und spareheaded drinsteht, ist, ChatGPT, servus.
Und es wird so lang, weißt du, das ist, was mich damals tatsächlich bei Tab9 damals wirklich verjagt hat. Das fand ich ganz praktisch für so das Autocompleten von Kommentaren, die ich geschrieben habe, weil ich bei komplizierten Sachen gerne einen halben Roman drüber schreibe, damit ich hinterher einfach überhaupt checke, was ich mir damals gedacht habe. Aber dann wurde halt immer so lang. Ich meine, das ist ein halber Roman, wenn ich es zu Fuß schreibe, aber dann wurde es halt ein ganzer wegen genau dieser, es sind ja keine Füllwörter, aber es sind einfach so Patterns des Fluff, die dann da reinsickern. Und dann denke ich halt eben, das steht mir im Weg rum. Ich meine, ich produziere es schneller, aber ich werde es halt hinterher langsamer lesen und ich schreibe es, damit ich es hinterher lese. Das war halt
bei mir, bei diesem Blog übersetzen, beziehungsweise ich habe auch mal gemeint, ich möchte halt, dass ein schöner Text rauskommt, den man im Englischen dann gut lesen kann, weil ich bin auch sonst eher so ein Rumschwafler. Hab gemerkt, nee, mein Rumschwafeln war total gut, weil ich gehe auf die Details ein. Was dann ChatGPT erstmal draus gemacht hat, war, es hat einen schön lesbaren Text, also es hatte schon einen Wortklang, aber alle Informationen waren weg. Das war ein super random Artikel, das war wirklich wie auf Clickbait gemachter Artikel. Da habe ich gesagt, nee, also das ist jetzt unter meinem Niveau, das muss ich irgendwie selber machen. Dann habe ich angefangen, den Text wieder selber auf Englisch zu schreiben und dann halt so Grammar-Checks reinzugeben. So, aber zurück zum Thema.
Aber zu genau zu dem Thema finde ich, ist es eben so wahnsinnig hilfreich, wenn man da ein bisschen sich eben reinfräst. Ich hatte am Anfang ganz ähnliche Erfahrungen wie ihr und da war eben meine Jury ein super Kompromiss, ja, weil da kam dann eine Liste raus. Hier auf Seite 37 steht im zweiten Absatz dieser Satz, der ist nicht gut verständlich, mach den doch mal anders. Auf Seite 48 steht das und das, ja. Das heißt, da kam nicht der überarbeitete Text zurück, weil da die Gefahr tatsächlich ist, dass dann das irgendwie ein glatt gebügeltes, das was ausgedachtes ist erstens und dass es aber auch, wenn es nicht ausgedacht ist, dass es einfach so ein glatt gebügeltes Durchschnitts, also beim Deutschen ist es so, finde ich, dass man das Gefühl hat, das ist ein englischer Text, der so mittelmäßig gut ins Deutsche übersetzt wurde. Ja, dann wird auf einmal alles geliebt, ja, ich liebe es. Und diese ganzen Sachen kommt dann immer also diese ganzen Floskeln, die so ein bisschen Englisch klingen, die wir ja auch alle verwenden, wenn wir normal sprechen, ja. Aber das in geschriebenen Texten ist wahnsinnig nervig. Und das kann man den Dingern schon abgewöhnen, es ist aber sehr, sehr schwierig, ja. Aber es geht schon. Und ich finde, gerade zum Kürzen geht's schon.
Warum macht diejenigen, die das bauen, nicht so, dass die ab Werk gut sind? Warum muss ich da Arbeit reinstecken?
Weil es erstmal die meisten Leute verwenden es halt nicht so, wie wir das jetzt haben wollen, sondern die finden das erstmal spannend. Und wenn du dir die Blogartikel anschaust, auch vor KI-generierten Texten, die sind halt einfach Geschwafel. Und genau damit wurden sie trainiert und genau das können sie gut und das geben sie wieder.
Aber die Blogartikel hatten ja einen mechanischen Zweck für das Geschwafel. Ist ja der gleiche Grund, warum man kein Kochrezept mehr lesen kann ohne Browser-Extension. Ist ja Keyword-Stuffing für SEO-Zwecke. Aber was macht das in meiner E-Mail, die ich mir schreiben lasse? Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Ja, richtig. Das ist halt, wenn du so ein General-Purpose-Tool hast, was quasi erstmal für alles verwendet wird, dann ist es halt so. Und die, es gibt ja Anbieter, die sagen sie, Grammarly oder so, ja, die haben ja auch KIs drin und die sagen, wir machen spezifisch genau diesen einen schmalen Anwendungsfall. Und die können das natürlich viel besser machen. Und die können auch dafür sorgen, dass nicht so ein Quatsch bei rauskommt, ja. Und diese 70 Tools, die ich da getestet habe, die drei Tools, die gut sind, die sind ja nicht deshalb gut, weil sie eine bessere KI nutzen, sondern die sind deshalb gut, weil sie der KI besser sagen und spezifischer für meinen Nutzungsfall sagen, was ich haben will und was ein sinnvolles Vorgehen ist.
Ich bin ja so ein Noob, ne? Nicht vergessen. Ist dieses der KI besser sagen, damit da was Besseres rauskommt, ist das der Systemprompt?
Ja, auch. Okay. Also ich würde sagen, im einfachsten Fall ja. Also damit kannst du schon was machen. Aber gerade wenn du ein komplexeres Tool baust, was nicht nur ein Chat-Interface ist, sondern wo dann am Ende irgendwie noch eine Sitemap gebaut werden soll oder Wireframes oder gar eine ganze Website, da hast du ja noch viele weitere Stellschrauben, an denen du schraubst. Das ist ja nicht nur ein Prompt, sondern das sind an den Stellen ja viele verschiedene Prompts und viele verschiedene Rollen, die dann da auch die KI ja übernehmen muss. Und wenn ich das speziell trainieren würde, wäre es natürlich noch viel geiler. Ja, also was ich viel mache, sind ja auch so Nutzertests, ganz anderes Thema. Aber wenn ich da eine KI hätte, die mit Daten von echten Nutzertests gefüttert würden, dann könnte ich wahrscheinlich auch meinen eigenen Job relativ überflüssig machen. Ja, aber derzeit kannst du mit den Sprachmodellen keine vernünftigen Analysen von Usability-Problemen machen.
Dein Job würde doch nur überflüssig werden unter der Prämisse, dass niemand jemals was Neues mehr erfindet.
Nee, das glaube ich nicht.
Wieso? Weil neue was erfindet wird, also sozusagen, um sozusagen, du erfindest irgendwie ein neues UI-Konzept, dann musst du ja das irgendwie gegen die Leute werfen, um die Daten zu produzieren, mit denen du das Ding testest, das dich ersetzt. Aber dazu musst du ja erstmal die Daten produziert haben.
Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel Nutzertests machen lasse, also jetzt so der einfachstmögliche Fall, ja. Kann so eine Liste von Tasks, die du testen willst bei so einem Nutzertest, kann die KI schon einigermaßen gut machen. Wenn man das gut promptet, würde das heute wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht gehen. Dann testen das echte Nutzende erstmal, nehmen ein Video davon auf und die KI analysiert das und ist da gar nicht so schlecht. Also jetzt, selbst wenn ich mit den Standard Sprachmodellen, die unterwegs sind, so eine Analyse mache, dann kommt die schon auf einiges. Ja. Und das ist dann gut genug und für manche Rechner dann der Grund, dass sie sagen, ja, den Herrn Jakobsen brauchen wir nicht mehr. Der findet zwar vielleicht 90% der Probleme, die KI findet 75, gut genug, passt schon.
Okay, also du hast gerade gesagt, mehrfach sowas wie schon okay und gut genug und passt schon. Damit meinst du tatsächlich dann sowas wie 95% und jetzt nicht mehr so 70, wie sich das jetzt für mich erstmal anhörte?
Nee, ich würde eher sagen, derzeit eher 70. Okay. Und weil die aber einen schöneren Trailer haben als ich und billiger sind, wird halt das genommen. Also das ist ja so meine Dystopie, ja?
Ja, nee, das ist ja klar. Aber trotzdem, ich versuche halt ja noch irgendwie so deine Abschaffung genauer herzuleiten.
Ja.
Und irgendwo sehe ich dann ja immer noch, wenn jetzt irgendwie 70% sind, dann sind ja irgendwie 30%, das ist ja schon irgendwie relativ viel. Und das kann ja sich ja unmittelbar wirtschaftlich auswirken, im Sinne von, ich kriege meinen Checkout-Button nicht gefunden oder sowas. Das heißt, da wäre man ja schon motiviert, irgendwie dann zu sagen, du musst da ja doch noch irgendwie ran, um die letzten 30% oder 20% halt irgendwo noch herzustellen.
Ja.
Also klar, jetzt sind wir wieder bei den Leuten, denen Qualität egal ist und die sägen dich dann ab, aber die haben wir ja vorhin schon aus unserem Universum rausdefiniert. Im Restuniversum müsstest du ja dann auch weiterhin relevant sein.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja gut, aber wie gesagt, die haben wir ja wegdefiniert, von daher bist du nicht abgeschafft. Also selbst wenn du die darauf trainierst, weil du halt dem Output ja nicht trauen kannst oder nur so und so weit trauen kannst.
Ja. Ja, sind wir wieder einer Meinung.
Ja, nee, also deswegen, weg mit der Dystopie, ne? Das ist weiter zu tun.
Ja, wenn wir weiter darauf hoffen, dass es genügend Leute gibt, denen Qualität halt so wichtig ist, ja. Also das ist halt immer die Hoffnung. Ja? Aber wahrscheinlich säßen wir alle nicht hier, wenn es nicht solche Leute noch gäbe, ja. Weil ja, irgendeine Lösung. Leute?
Also wie gesagt, du hast halt unmittelbare Auswirkungen wie, ich kann den Kaufprozess nicht durchführen, weil ich das User Interface nicht checke.
Ja.
So, das ist halt unmittelbar etwas, wo dir da halt Energie reingesteckt wird, um das durchzuoptimieren. Amazon hatten wir ja gerade schon gesagt. Oder ja, was Vanessa vorhin meinte, von wegen, Die Leute kümmert es zwar nicht, so die Entwicklerschaft hätte gerne auf Barrierefreiheit weiterhin geschissen aus der größtmöglichen Höhe. Allein jetzt kommt so ein lästiges Gesetz um die Ecke und jetzt müssen wir halt. Das nützt ja nichts. So. Du kannst halt Qualität nicht, also in vielen Teilen kannst du es halt komplett ignorieren, ja, und du kannst dir halt irgendwie so da auf der untersten Schlammschicht des Beschisses irgendwie dir da ein Geschäftsmodell mit Amazon-Betrug bauen. Aber der Rest ist halt trotzdem da, weil der Checkout muss funktionieren und die Gesetze müssen eingehalten werden. Halte ich jetzt nicht für so unwahrscheinlich, dass da irgendwer schon irgendwie ein gewisses Mindestqualitätsmaß gewährleistet haben möchte. Außer, wie gesagt, denen, die wir sowieso wegdefiniert haben, als die können wir eh nicht erreichen, aber die konnten wir vorher schon nicht erreichen. Weil dann haben sie halt eben Spam per Markov-Kette gemacht oder sowas.
Wir sind jetzt gerade irgendwie zwei Themen weitergegangen, aber ich wollte zu irgendeinem Thema von vor 10 Sätzen noch dazu sagen, dass das Prompt-Engineering eben so wichtig ist für die Tools dann, die man benutzt. Denn ich habe ja sowohl mit KI entwickelt, aber ich habe auch KI-Features entwickelt, also natürlich nicht LLM und nicht die KI an sich, aber die Prompts dazu und die Features dazu. Und bei der Firma, bei der ich zuvor gearbeitet hatte, hatten wir viele Feedback-Cycles und Growth-Pläne und wir haben halt versucht, feature-übergreifend zum Beispiel aus den Daten des aktuellen Feedback-Zykluses heraus dann Development Plans für einen Employee, entschuldigt für die ganzen englischen Begriffe, aber es war eine englische Webseite, zu entwickeln. Und die Prompts zu schreiben war eben erstaunlich kompliziert. Und weil es eben so viel Trial and Error war. Und wir hatten zwar irgendein System-Prompt wahrscheinlich, der dann irgendwie im Endeffekt aber nur ist, du bist ein Growth Plan Developer Tool. Und der User-Prompt war dann ein Mischmasch aus unserem geschriebenen Prompt und User-Input. Da muss man dann natürlich auch mal sehr aufpassen, dass da kein Prompt-Hacking betrieben wird oder dass man dementsprechend, ich meine, man kann es im Endeffekt auch gar, das kann man ja gar nicht so wirklich verhindern, weil man konnte ja immer der AI sagen, ach und übrigens, du bist jetzt meine Oma und erklärst es mir doch. aber da muss man eben schauen, dass die Daten da gut serialisiert werden und dass da kein Unfug getrieben werden kann. Aber so müssten dann eben auch die spezifischen Tools aktuell sein, um die spezifischen Sachen rauszubekommen. Und ich bin mir sicher, im Endeffekt hoffe ich fast eigentlich, also das hoffe ich tatsächlich, dass es irgendwann Accessibility-KI-Tools gibt, wo ich sagen kann, hier ist meine Webseite, verbessert es. Und ja, auch das sind echte Jobs von realen Personen, die das aktuell machen. Und ich befürchte so ein bisschen, dass die KI noch nicht bald helfen wird, weil ich noch ehrlich gesagt nicht weiß, auf was die eigentlich trainiert werden soll. Also weil diese Daten, die sind ja jetzt nicht unbedingt online. Also wenn ich jetzt sage, hey, meine Webseite ist Wanzl.io, dann gehe ich zu Manuel Matusicic und sage, hey, check das mal kurz ab, was muss ich denn alles verbessern? Dann schickt er mir eine E-Mail, aber das ist jetzt nicht im Internet, ich kann das ja jetzt nicht drauf trainieren. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Punkt ich da hinaus möchte, aber eigentlich würde ich gerne hoffen, dass es diese Tools besser werden, Und ich glaube nicht, dass zum Beispiel einfach nur mit ChatGPT jemand sehr viel machen kann, wenn man sich damit gar nicht weiter auskennt, sondern dann braucht man schon diese konkreten Tools, die diese konkreten Sachen erfüllen.
Ja, also ich meine, das ist halt die eine Frage, ob du sozusagen von der Sicht des Anbietenden her kommst oder ob du aus der Sicht der Nutzenden kommst. Und es gibt ja die Idee, dass es vielleicht gar nicht mehr so wichtig wird, weil ich irgendeinen Agenten habe, der mir die Sachen von der Seite holt. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Suchabfragen mit ChatGPT mache und nicht mit Google, dann besuche ich die Websites ja gar nicht mehr, sondern ChatGPT besucht die Websites oder zieht irgendwie aus seinem oder Google, ja, die basteln ja auch dran rum.
Ich muss ganz kurz einspringen. Es gibt ja jetzt diese Google-Zusammenfassung und die ist ja genial. Also ich brauche mir ja nicht mal mehr die Suchergebnisse durchzuschauen, weil das ist genauso Teil mit diesen Amazon-KI-Rezensionen-Zusammenfassungen. Ich muss die Rezensionen nicht mehr durchlesen. Amazon hat das, die KI, was sie auch immer da nutzen werden, hat das ja schon perfekt für mich zusammengefasst. Und den Punkt finde ich super spannend. Aber ich glaube, jetzt ist ja die Frage, oder möchtest du darauf hinaus, dass wir vielleicht keine neuen Webseiten mehr schreiben müssen, weil ja die KI das schon erledigt?
Also das ist die provokante These, hinter der ich nicht stehe. Ja, Also ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es ziemlich blöd wäre und es gab solche Bewegungen ja immer mal wieder. Was weiß ich, die letzte, die mir jetzt einfällt, halt, wir brauchen keine Websites mehr, weil wir haben ja Facebook. Machen wir ja unseren Facebook-Aufdruck, Auftritt fertig. War ja eine Zeit lang schon ein Ding, ja.
Und ist genauso. Das nicht immer noch? Also ist es immer noch ein Ding. Also wenn ich rausfinden will, zu welchen Ostertagen hier meine Lieblingsbäckerei in der Stadt aufhat, ist Facebook der einzige Weg. Und ich glaube auch nicht, dass Echt? Die damit ein Problem haben. Mhm. Weil,
Also, gerade bei Restaurants habe ich das auch noch. Hier ist geht auf Instagram und um unsere Speisekarte der Woche anzuschauen.
Das ist eigentlich total normal. Es gibt halt dann so Cranks wie meine Wenigkeit, die dann mit den Zähnen knirschen. Aber wenn ich wissen will, wann der Laden aufhört, gehe ich da halt trotzdem hin. So, ja. Das läuft ja für die. Weil ich meine.
Ja, das weiß ich nicht. Das läuft ja für die, ist halt, da sind wir wieder bei unserer Frage von vorhin, ja. Natürlich geht's irgendwie. Und die kriegen ihre Semmeln verkauft, aber ist die Frage, ob es nicht besser ginge, ja, und ob das wirklich ist. Und natürlich wird es Leute geben, die sagen, nee, brauchen wir alles nicht mehr. Wir machen jetzt alles nur noch irgendwie ohne CSS, brauchen wir ja nicht mehr, weil die KI kann ja auch HTML einfach so lesen. Das rotzen wir jetzt alles rein. Wir können das auch so lang machen wie möglich und dann wird es vielleicht sogar rein diktiert als WhatsApp-Message da raufgeladen und die KI liest sich das dann schon raus. Ja, also solche Leute wird es vielleicht geben, die das so angehen. Ja, aber es ist dann halt einfach nur irgendwie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die gut gefunden werden, würde ich mal sagen, ist dann, na gut, okay, wenn es halt einfach dein nächster Bäcker ist, dann wird die KI wahrscheinlich trotzdem das analysieren. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg sein wird. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, ja. Es wird weiterhin vernünftige Websites geben, auch für Leute wie dich und mich und ja.
Ja, ich meine jetzt gerade mal so in dem Bereich, der jetzt nicht irgendwie B2C ist, sicherlich, ne? Aber in so B2C scheint mir das ja schon relativ, also im Prinzip ist ja Facebook in dieser Rolle einfach nur der ultimative Homepage-Baukasten. Also man kriegt zwar minimale Customization, aber halt eben maximale Integration von Features. Also du brauchst keine Kommentarfunktion mehr dir überlegen, die Barrierefreiheit ist nicht dein Problem, der Datenschutz ist nicht dein Problem, das ist alles irgendwer anderes Problem, aber du kannst halt sagen, ey, Ostersonntag haben wir auf, aber Montag haben wir zu. Das ist ja für so sehr viele, gerade die Kleinstgeschäfte, wie halt eben der Bäcker ums Eck, der halt nicht eine Monsterkette ist, ist das ja die essentielle Information. Wo sind wir? Was ist unsere aktuelle Aktion? Wann haben wir offen? Das ist ja so wirklich die Rolle, die früher die Webseite gespielt hat. Und wenn es halt wirklich nur diese Dinger zu kommunizieren gibt, fällt es mir halt relativ schwer zu argumentieren, dass jemand mehr braucht als eine Facebook- und oder Instagram-Präsenz. Weil genau dafür ist es ja da. Das ist ja sozusagen der ultimative B2C-Homepage-Baukasten mit minimalem Overhead und maximalem Feature-Set.
Ja.
Ich finde das nicht gut, aber ich glaube, so ist es.
Echt? Also nach meiner Wahrnehmung ist der Trend schon seit ein paar Jahren wieder zum Glück vorbei, denke ich. Weil ich so das Gefühl habe, dass die Leute schon gecheckt haben, dass es vielleicht keine gute Idee ist, erstmal so eine Hürde aufzubauen, bevor die Leute die Informationen kriegen, die sie haben wollen. Aber klar, ich habe da jetzt auch keine Zahlen dazu, wie viele, und ich wüsste auch gar nicht, wie man die genau erheben soll. Keine Ahnung. Nach meiner subjektiven Wahrnehmung ist der Trend zum Glück wieder am Abnehmen und es gibt mehr Leute, die irgendwie eine eigene Website haben und weniger, die sagen, sie machen das mit Facebook. Und das machen sie halt mit irgendeinem Homepage-Baukasten. Finde ich aber völlig okay, ja. Wenn es wirklich das ist, was ich machen will, meine Öffnungszeiten reinklicken, dann passt es ja.
Ja. Aber ich meine halt nur, wenn man sozusagen so weit geht, dass man das wirklich in einen Dienst wie Facebook, es muss jetzt ja nicht Facebook sein, es könnte ja dann noch irgendwie Eurobook sein oder so, wenn die da drüben komplett durchdrehen, ist ja kein Problem. Aber ich meine, dann liegen ja Daten eh schon in maschinenlesbarer Form vor. Dann brauche ich ja sozusagen auch diese Transferleistung einer KI, die mir das halt sozusagen aus nicht maschinenlesbarer Form in maschinenlesbare Form, in wieder menschenlesbare Form umwandelt, das brauche ich ja gar nicht mehr. Also dieser Agententrick der Suche setzt ja auch nur voraus, dass es halt genug nicht maschinenlesbaren Content gibt, der entweder nicht irgendwo geordnet vorliegt, Facebook-Server, oder geordnet vorliegt, ordentliche Webseite mit halt Annotationen, Semantik hast du nicht gesehen. Weil ich meine, diese Idee, extrahiere aus dem Ding automatisch raus, wann es auf hat, ist ja mit Microformats auch schon steinalt. So, also da wäre ja sozusagen auch dieser agentische Ansatz mehr so ein Workaround darum, dass es halt nicht geklappt hat.
Ja, genau. Das ist die Idee dahinter, auch um zur Barrierefreiheit wieder zurückzukommen. Ja. Und ich halte das eben für etwas, auch für ein Eingeständnis eines Scheiterns eigentlich, zu sagen, naja, wir kriegen es nicht hin, deshalb lasst es mal irgendwie versuchen, durch die KI zu nudeln und die muss es dann richten. Ich weiß es nicht, aber mir ist der Gedanke etwas unsympathisch, zu sagen, man braucht das in Zukunft nicht mehr, weil es eh die KI macht. Aber nichtsdestotrotz ist ja zu beobachten, dass mehr und mehr Leute KI verwenden statt Suchmaschinen oder eben Google auch mehr in die Richtung geht, KI-Outputs anzubieten, wenn ich versuche. Was ja von der Usability her ziemlich geil ist. Ja? Ich muss mir nicht mehr den ganzen Wikipedia-Artikel in der Länge durchlesen, wenn mich ein Thema interessiert, wo, keine Ahnung, gefühlt 20 DIN A4 Seiten dahinter stecken, sondern kann sagen, okay, gib mir mal die Zusammenfassung, dann sage ich nochmal, okay, mich interessiert der Aspekt und dann stelle ich fest, ich will aber doch noch ein Detail wissen und dann zieht er mir die Sachen von woanders raus. Ist von der Usability her ziemlich geil.
Enthält halt das Risiko, dass der Kompressionsschritt dieser dann ja verlustbehafteten Kompression notwendigerweise gerade die Informationen hinten runterfallen lässt, die eigentlich relevant wären.
Ja, oder mir eine falsche serviert und ich gar nicht weiß, wo die herkommt, ja.
Ja gut, kann natürlich auch passieren, dass er sich irgendwas ausdenkt. Aber ich meine jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass das Ding einigermaßen gut funktioniert, dann wäre ja der Idealfall der, dass es eine verlustbehaftete Kompression ist. Mhm.
Ja.
Ist das eine gute Usability? Also ist denen, die es nutzen, klar, dass das verlustbehaftete Kompression ist?
Ja, und ich finde es trotzdem super.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ja, mir ist es auch klar und dir ist es klar und wir nutzen es und ich finde es super bequem und es ist halt einfach so, was bequem ist, das nutzen die Leute, auch wenn sie sagen, wäre vielleicht, also bei ganz wichtigen Sachen, da würden sie dann vielleicht doch nochmal nachgucken.
Ich wollte gerade sagen, ja. Es kommt ja wirklich total drauf an, was es ist. Manchmal merke ich auch teilweise, ich finde auch, dass teilweise, wenn ich mit ChatGPT spreche, dann formuliere ich manchmal so die Sachen, wie ich denke, was die Antwort sein wird. Und tatsächlich antwortet mir ChatGPT genauso, ja, damit hast du vollkommen recht. Und dann google ich danach so, nee, das war kompletter Quatsch. aber trotzdem auch, deswegen merke ich manchmal, okay, das sind jetzt Antworten, mit denen kann ich nichts anfangen. Oder mir ist es zu heikel und ich traue dem nicht. Aber es sind wirklich relativ belanglose Sachen, nach denen ich dann teilweise suche, wo mir dann diese guten Zusammenfassungen meiner Meinung nach geboten werden. Und diese Sachen sind so belanglos, dass ich euch jetzt noch nicht mal ein Beispiel sagen kann, was ich da eigentlich gegoogelt habe.
Ich kann ein Beispiel sagen. Ich war jetzt gerade in Urlaub und saß halt vor dem Amphitheater in Arles und hatte keine Ahnung, von wann das jetzt genau ist, habe den Wikipedia-Artikel, wie gesagt, wahnsinnig lang und dann aber doch manche Details nicht drin. Und wie war das jetzt überhaupt nochmal mit den Amphitheatern? Wo gab es die überall? Und hatten die normalen römischen Theater, hatten die eigentlich eine Rückwand oder nicht? Ja, das steht alles in der Wikipedia, das steht aber auch auf 2 Millionen anderen Websites. Und wenn ich da eine Falschinformation kriege, ist es natürlich irgendwie schade, aber eigentlich auch nicht entscheidend. Ja, ich war da zum Urlaub, zur Erholung, zum Spaß und habe einfach mich mit ChatGPT über römische Architektur unterhalten und fand das super spannend und cool. Und ja, was war jetzt, wie und wieso griechisches Theater eigentlich? Was haben die von den Griechen übernommen und was war da der Unterschied? Und ich fand das total cool. Ja, das hat Spaß gemacht und ich lese sehr gerne Wikipedia-Artikel. Aber in der Situation fand ich das einfach super. Hat mir sehr viel Vergnügen gemacht, ja. Und das ist natürlich eine Einstiegsdroge.
Ich wollte es gerade sagen, ich traue ja meinem Gehirn nicht weiter, als ich es werfen kann. Und wenn ich halt mit sowas anfange, dann weiß ich halt nicht, weil ich ihm halt nicht traue, weiß ich halt nicht, wo das endet und wann ich halt eben anfange, da irgendwelchen Krempel zu basteln. Also ich habe schon so oft was von Stack Overflow kopiert, dass ich gar nicht erst mich mit anderen Sachen, die mich ja auf den gleichen Pfad bringen. Also da bin ich halt sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil ich, wie gesagt, dem da drin nicht traue.
Ja, es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt der KI nicht komplett trauen, sondern wir trauen ja auch eigentlich den Daten nicht so wirklich, auf die KI trainiert wurde oder die Daten, die damit zusammengefasst werden. Und das ist ja, glaube ich, eh schon im Hinterkopf von uns allen, welcher Quatsch da eigentlich gerade zusammengefasst wird. Wahrscheinlich wird der Quatsch von der KI richtig zusammengefasst.
Nur ich weiß nicht mal, ob zusammenfassen das richtige Wort ist oder ob nicht verlustbehaftete Kompression das richtige Ding ist. Weil zusammenfassen impliziert ja schon, dass ein Auswahlprozess stattfindet, wo irgendwie gesagt wird, ich kann irgendwie einschätzen, das ist relevant und das ist relevant. Und ich weiß halt nicht, ob ich so weit gehen kann oder ob ich das nicht einfach unter Kompression subsumieren würde. Ich finde, ist ein großes Wort, finde ich.
Es könnte ja auch was anderes sein, außer zusammenfassen. Aber lass uns das mal kurz so dahinstellen. Jetzt ist es ja aktuell so, dass die KI dann die aktuellen Daten des Internets dazu nutzte, die aktuellen Webseiten nutzte. Und um jetzt nochmal auf diese sehr krasse Hypothese zurückzukommen, braucht man dann überhaupt noch Webseiten? Dann ist halt die Frage, wenn jetzt aber keine Webseiten mehr entstehen, weil Google gibt uns eh schon eine AI-Antwort oder ChatGPT kann es uns ja eh sagen, dann ist ja die große Frage, auf was sind dann die neuen Daten, auf was werden dann die KIs weiterhin trainiert? Und allein deswegen funktioniert das ja nicht, dass wir nicht weiterhin auch Webseiten erstellen oder irgendwas Ähnliches, wo neue Informationen landen. Deswegen wollte ich nur die Hypothese beenden mit...
Nimmst du Sack-AI? Da hast du dann...
Sack-AI?
Z-U-C-K.
Zack, AI.
Genau, wie bei Facebook. Weil dann kannst du ja die Daten strukturiert reinschreiben und die können dann ja auch von einem Chatbot ausgegeben werden. Weißt du? Ich weiß, was du meinst. Nämlich, okay, niemand besucht mehr Webseiten, weil das alles per KI gemacht wird. Wer baut dann die Webseiten, woraus die KIs lernen, wann die Bäckerei offen hat? Ja, da brauchst du halt wirklich keine Webseite mehr, sondern schreibst du es halt in ein Formular bei Facebook rein. Und dann kann die Facebook-AI dir das sagen und die können es dann halt eben an andere weiter verchecken. Es geht ja nur darum, bei dem aktuellen Ansatz tatsächlich diesen Workaround zu finden aus, der ganze Krempel ist nicht maschinenlesbar. Wenn er maschinenlesbar wäre, könnte man ihn in so ein Chatbot-Interface stecken und schön aufbereiten, damit halt das lockere Konsumieren von Geschichts-Pop-Quiz-Fragen möglich ist. Da ist ja der Workaround-Part gar nicht mehr notwendig. Und wenn du halt sozusagen an den Punkt kommst, dass es gar keine Motivation gibt, mehr Webseiten zu bauen, dann baust du halt keine Webseiten. Aber du willst ja trotzdem kommunizieren, mein Laden hat dann offen, schreibst es halt in ein Formular rein und schickst es direkt in deren Datenbank, ohne dass die das crawlen müssen. Ist doch gar kein Problem. Geht ja schon, nennt sich halt Facebook-Seite.
Ich muss darüber erstmal nachdenken.
Nein, es gibt ja zwei Perspektiven. Du hast halt einerseits die Content-Produzierenden, die werden gecrawlt, durch den Kompressionsalgorithmus gequetscht und dir dann hinterher als Konsument auf deinen Prompt hin wieder ausgespuckt. So. Und wenn sozusagen jetzt sich ergeben sollte, dass alle nur noch diesen Prompt-Weg gehen, dann ist es ja trotzdem so, irgendwer will ja die Daten bereitstellen, damit die halt aufgenommen werden. Und dann würdest du doch einfach so, ich meine, hast du früher auch so gemacht, dass du bei Google in ein Formular reingeschrieben hast, ey, ich habe eine Webseite, schick mal den Crawler vorbei. Bin ich doch nicht der Einzige, der alt genug ist, um sich noch daran zu erinnern, oder?
Doch, glaub schon.
Nee, das war damals so. So.
Also in dieser Gruppe vielleicht schon. Also von der Erfahrung her, nicht vom Alter her.
Ja, ist klar. Aber jedenfalls, ich meine, warum sollte das nicht halt auch genau so funktionieren? Also das Problem sehe ich jetzt so nicht, dass die Webseite ausstirbt, sondern halt irgendwie, also Webseite vielleicht schon so als kulturelles Artefakt, aber sozusagen die Information wirst du weiterhin irgendwie in das System der Wissensgenerierung oder Kompression oder wie immer du das nennen willst, reinpumpen können. Zur Not halt einfach über so ein Oldschool-Formular oder lad deine XML-Datei hier hoch oder sowas.
Also ist technisch natürlich möglich und wenn ich jetzt sozusagen rein nur von der nutzenden Perspektive mir das angucke, auch okay, ja, weil ich, wenn ich einfach nur wissen will, wann hat denn diese blöde Bäckerei jetzt offen und wann nicht, dann bin ich damit ja zufrieden. Aber für die Fälle, wo ich eben doch mal gucken will, was ist denn das überhaupt, womit backen die ihr Brot, welche Zusatzstoffe sind da drin, gehe ich nicht doch lieber zu dem Bäcker nebenan, der vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, mehr Sorgfalt bei seiner Teigruhe verwendet oder was auch immer. Wenn ich wirklich ein ernsthaftes Interesse habe, dann ist es natürlich schon sehr cool, wenn ich irgendeine Stelle habe, wo ich zentral diese Informationen finde und nicht zu Facebook gehen muss oder nicht die KI fragen muss, sondern wenn ich sozusagen dann der Quelle auf den Grund gehen kann. Ja, und das Bäckerbeispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu allgemein, aber wenn ich einen Arzt habe, ja, oder Anwältin oder irgendjemand, wo ich ein gewisses Vertrauensverhältnis zu aufbaue, dann schaue ich mir vielleicht diese, also ich, vielleicht gehe ich da zu stark von mir aus, ja klar, kann sein, dass sich das auch ändert, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es viele Leute gibt, die dann sagen, in so einem Fall will ich doch mal der Sache auf den Grund gehen und führe mich doch mal, liebe KI, zu der Website von diesem komischen Berater Jens Jakobsen, was macht denn der so? Ja, und dann will ich die Website angucken. Und wenn die ausschaut wie Kraut und Rüben oder wie ein Ding, was nur zum Parsen gemacht ist, dann habe ich wahrscheinlich ein Wettbewerbsproblem.
Ich weiß nicht, so haben sie mir auch versucht, virtuelle Realität und Decentraland und so zu verkaufen.
Würde ich sagen, ist was anderes, weil das ist eben nicht dieses direkte, sozusagen eine Single Source of Truth oder so, sondern das ist halt schon irgendwie, das ist wieder eine Welt, in die du dich reinbegibst. Das ist wie, was weiß ich, ob es jetzt Second Life ist, irgendein VR-Kram oder Facebook. Das sind ja immer wieder irgendwelche Welten. Ja? Da ist ein komplexes Gebilde drumherum. Aber eine Website ist ja so ziemlich derzeit das einfachstmögliche, was man haben kann als persönliche Präsenz oder auch als Unternehmenspräsenz. Also ja. Ich, nach meinem Gefühl, ist das schon so die Basis derzeit. Ja?
Ich würde das Gefühl so sagen, aber letztlich ist es ja sozusagen aus der Perspektive, ich habe Informationen, die will ich irgendwie wo anzeigen. Letztlich wirklich nur die Entscheidung, gehe ich den schweren Weg und baue das Ding selber, wie auch immer ich ihn denn gestalte, oder setze ich mich in ein gemachtes Nest, dass da dann halt eben hieße, im Worst Case halt Facebook-Seite oder was war das, Decentraland Immobilie, wo ich dann mein virtuelles Büro hinstellen kann. Aber es ist ja letztlich, sind ja letztlich immer die gleichen Sachen. Ich habe hier Informationen, die will ich irgendwie anbieten und irgendwie halte ich aus irgendwelchen Gründen die ein oder andere Darreichungsform für geeigneter. Für halt irgendwie meinen fancy Bäcker ist dann vielleicht Instagram das Bessere und für den Berater, der dir sagt, dass dein Alttext nicht ordentlich ist, ist wahrscheinlich eine Webseite wirklich besser. Das sieht sonst komisch aus. Aber rein materiell ist das ja alles austauschbar.
Ja.
Ich komme nochmal auf das Website-Bauen zurück mit den KI-Tools. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Warum ich so ein bisschen die Befürchtungen, die ich habe, ist, dass ich gar nicht weiß jetzt, wie diese Tools oder die Modelle trainiert wurden. Denn ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich finde, im Internet gibt es leider eben einige Webseiten, die nicht so dolle sind. Und wenn ich in meinem Kopf stelle ich mir das gerade so vor, da ist so eine KI, die geht da so umher, liest sich einmal das komplette Internet durch und sieht, 80% der Webseiten schauen so aus. Hier in einer Minute hast du eine Webseite, die schaut genauso aus. Aber die wollen wir nicht. Wir wollen ja die guten. Deswegen würde ich hoffen, dass diese Tools dann trainiert werden auf den guten Webseiten. Jetzt ist es natürlich sehr schwer, was eine gute Webseite ist, weil wir haben vielleicht so messbare Sachen wie, ist sie barrierefrei, funktioniert sie auf Mobile, irgendwie Sachen, die wir messen können. Aber ich schätze, dass eine Webseite, ob sie gut ist, wenn man da erstmal anfängt, drüber nachzudenken, kommt man da wahrscheinlich in ziemlich tiefe Detailgrad hinein. Und das ist, sind die Texte ansprechend geschrieben, was ist denn das für eine Bezeichnung? Sind die Texte für die Usergruppe, die auf die Webseite geht, dann die richtige? Wird die Information gleich richtig vermittelt?
Sind haben da die irgendwas mit der Realität zu tun? Oder haben sie sehr originelle Ideen, was die Vorkommnisse zwischen 39 und 45 angeht? Zum Beispiel.
Und die, wie, was ich schon vorher meinte, viel von dem, was ich eben auch noch leider mit KI mache, klingt mir dann immer nach einem Marketing-Text oder nach einem SEO-Text. Und das ist ja nicht das, wie ein Mensch spricht oder wie ein Mensch eine Webseite entwickeln würde. Deswegen finde ich das schon gut, dass es dafür jetzt Tools gibt und dass eine Person gibt, die diese 70 Tools untersucht hat, welche drei davon jetzt eben nutzbar sind und tatsächlich gute Sachen rausbringen. Denn ich denke, dass wenn ich jetzt einfach nur deinen Buchtitel höre, entwickeln, Webseite entwickeln mit KI, dann denke ich an HTML, JavaScript und CSS. Ich, vielleicht auch aus Developer-Sicht heraus, ich habe noch überhaupt nicht dran gedacht an, was ist der Business Case, welche Farbmodelle möchte ich benutzen, welche Texte sollen darauf kommen. Und das ist ja wahrscheinlich schon das, was dann die guten Tools irgendwie oder dein KI-Sparing-Partner sagen sollte, über diese Sachen musst du auch noch nachdenken, wenn du irgendwas live bringen möchtest.
Ja, völlig richtig. Aber das ist halt nicht das, was Leute im Kopf haben, wenn sie eine Website machen. Ja, das ist wie, also als ich angefangen habe, haben Leute, denen ich gesagt habe, ich mache Webseiten, haben die gesagt, du bist Programmierer. Und ich, nein, ich programmiere die nicht. Du bist Designer. Nein, ich mache auch kein Design. Was machst du dann? Ich mache das Konzept, ich schreibe die Texte. Ach so,
Also ich verstehe schon wirklich, aus welcher Sicht du auch kommst, auch wenn das vielleicht jetzt, wenn man sich noch gar nicht mit sowas jetzt befasst hat oder noch nicht versucht hat, für jemand anders eine Webseite zu schreiben, dann klingt das jetzt vielleicht alles nach, wo ist denn das Problem? Aber ich wurde ja auch mal sowas gefragt, kannst du mir eine Webseite machen für die Schule? Ich so, ja, was soll denn drauf? Das ist eine Webseite für die Schule.
Zirp.
Ich weiß jetzt nicht, wie Schulen funktionieren. Müssen da irgendwie Klassenlisten hin? Was muss denn da drauf? Ja, es muss eine Webseite sein für eine Schule. Also ich kann jetzt coden, aber ich weiß echt nicht, was du von mir willst, leider. Und ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt die KI bin und jetzt möchte ich aber ein Tool sein, das dir unbedingt was macht, dann hätte ich jetzt irgendwie auf, wie heißt denn alles, Jimdo, heißt es, gibt es Jimdo noch? Keine Ahnung. Kann ich da drauf gehen, nehme irgendein Template und sage, hier ist ein Lehrerfoto. Und ich glaube, Öffnungszeiten hat eine Schule nicht, aber hier ist ein Schulferienkalender und mir fällt mir nicht ein und ich gehe jetzt wieder. Hilft wahrscheinlich nicht viel, die Webseite.
Ja, aber das ist halt der Grund, warum diese ganzen Ein-Klick-Fertig-Lösung-Dinger so viel vorkommen. Weil ja genau für so Use Cases wie den, den du hattest, das ja die unmittelbare Lösung darstellt. Ja. Und dann ja auch tatsächlich keine Konzeption und Differenzierung in dem Sinne gewünscht ist, vielleicht auch gar nicht zwingend notwendig ist, weil ich bin halt einfach nur die Standard-Webseite für Business Case einer wie tausend andere.
Mag es also ja geben. Also KI, die jetzt einfach ein Template vorausfüllt und deployt.
Ja, ich meine. Also in so einem Fall kannst du dir das KI-Ding auch sparen, sondern einfach das Template machen. Ja, also das ist, es gibt in dem Fall keinen Use Case. Ja, also wenn die tatsächlich die Frage so wenig beantworten können, dann haben sie keinen Use Case. Dann hat die Person, mit der du gesprochen hast, einfach nur den Auftrag gekriegt, mach eine Website. Oder sie haben halt gehört, man braucht eine Website. Irgendjemand hat ihnen das eingeredet und dann haben sie halt eine Website gemacht. Ja, aber das ist wie, wenn ich, keine Ahnung, ich mache ein Business auf und jemand sagt mir, du brauchst eine Visitenkarte, dann sage ich, okay, dann mache ich eine Visitenkarte. Und dann sagt die Grafikerin, der ich das sage, naja, wie soll denn das Logo aussehen? Also, wieso Logo? Ich brauche eine Visitenkarte. Da brauchst du ein Logo. Ah, okay, ja, dann mach mal ein Logo. Ja, wofür? Wen willst du denn ansprechen? Ja, keine Ahnung, mach halt eine Visitenkarte. Ja. Und dann machen sie eine Visitenkarte und am Ende habe ich eine Karte, die ich wahrscheinlich nie einsetzen werde, weil wer heutzutage braucht heutzutage noch eine Visitenkarte? Also von dem her, das gibt dann kein Use Case. Ja. Und dann brauche ich auch keine Gedanken machen, ob das eine gute Website ist oder nicht, wenn die keinen Use Case hat. Und dann kann man es auch eigentlich lassen.
Ja, oder kein differenziertes Geschäftsmodell. So, ich bin halt eine Dönerbude wie tausend andere, aber ich bin halt die eine in deinem Viertel. Ja. Ist völlig okayes Geschäftsmodell.
Ja, genau. Und wenn du dann eine gute Website hast, dann steht da drauf, wann sie offen hat. Ja? Und dann ist das schon mal sehr geil. Und wenn du eine noch bessere Website hat, dann hat sie keinen News-Bereich.
Ja, wo nichts drin steht.
Der leer ist. Oder wo die Weihnachtsgrüße 2023 drin sind. Oder die neuesten Covid-Maßnahmen.
Genau.
Ja, also, ja.
Und dann könnte man halt eben streiten, ob die tatsächlich eine Webseite brauchen und sich irgendwie mit Hosting rumplagen müssen, wissen müssen, was FTP ist. Oder ob nicht Facebook.com doch die bessere Variante wäre.
Nein. Also auch wenn du es provokativ sagst, definitiv nicht. nur fürs Protokoll sozusagen, das ist immer eine blöde Lösung. Man braucht seine eigene Website. Also da bin ich vielleicht zu oldschool, dass ich noch denke, das Internet sollte irgendwie ein Raum sein, wo Menschen sozusagen oder auch Unternehmen ihre Orte haben, die sie unter Kontrolle haben, die sie selber bespielen können. Und das geht mit den heutigen technischen Lösungen ja wirklich super einfach. Und da muss ich kein Facebook machen.
Ja. Du, ich bin ganz bei dir. Ich habe halt nur da mittlerweile aufgegeben, was das angeht.
Ja, ich wollte es nur noch mal fürs Protokoll. Das ist so eine Reflexreaktion von mir.
Okay.
Ja. Ich denke, wir könnten da jetzt auch ewig und weiter diskutieren. Also ich könnte jetzt da ewig weiter diskutieren, weil es auch Spaß macht. Ich möchte aber nur aufgrund der fortgeschrittenen Zeit noch Jens dich einmal fragen, ob es einen bestimmten Punkt gibt, auf den du nochmal eingehen möchtest, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, bevor wir jetzt dann irgendwann rausgehen und du sagst, darüber wollte ich doch noch sprechen.
Eigentlich nur meine Sorge eben nicht versuchen, schneller zu werden, sondern besser. Das ist so meine Kernbotschaft, die ich allen mitgeben kann, die irgendwie sich damit befassen, dass sie nicht sagen, okay, wie kann ich denn jetzt hier mir Zeit sparen, sondern wie kann ich es denn besser machen? Und ich finde, wenn ich das mitnehme, dann kann es nur besser werden. Ja. Und das wäre mein Wunsch für das Internet, für uns als Nutzende, aber eben auch für jeden, der irgendeine Form von Präsenz macht. Und selbst wenn ich meine Facebook-Präsenz mache, schadet es auch nicht, über die ein bisschen nachzudenken.
Ja, gehe ich ja mit. Es ist halt nur so, das, was du sagst, finde ich halt auch sehr, sehr super und kann ich mittragen. Es ist halt nicht, es ist halt wirklich ein einstelliger Prozentteil von dem, was ich lese. Mhm. Es ist schneller hier, flotter da, ersetzt die, yes. Brauchst du nicht mehr anzuheuern. Guck mal, was ich hier gewipe-coded habe. Gehst du auf Hacker News morgens, während du auf der Schüssel sitzt, so hast du auf den Top News immer drei Einträge. Ich habe dieses, jenes, solches gewipe-coded. Das ist halt die Realitätslinse, die meisten auf diese Angelegenheit zu haben scheinen. Was machen wir da? Mehr Bücher schreiben?
Das ist zumindest mal ein Ansatz.
Also ich fände es ja auch okay, wenn man Marketing macht mit ihrer Webseite in einer Minute und dann dauert es aber 2 Wochen. Ich denke, mit so einem Marketing sollen jetzt eben Personen angesprochen werden, auch die schon tech-driven irgendwie sind. Ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, dass die viele Menschen heutzutage wachsen mit Internet und mit Handys auf. Und die sind da ganz normal im Internet unterwegs. Da die kommen nicht aus einer Welt, wo man erst HTML lernen muss. Und sie können aber eben nicht eine Webseite selber erstellen bis heute, weil man dafür halt programmieren können muss. Und man will jetzt vielleicht nicht den Weg gehen, hier erstmal 2 Jahre lang irgendwie Bootcamps zu machen und React und Vue.js und Hosting und dann kommt der Peter auch noch mit FTP und jetzt muss man auch noch wissen, was FTP ist oder wie man eine Domain kauft und so weiter. Von daher, ich finde das wirklich sehr schön, wie du das ausgedrückt hast, nicht schneller zu sein, sondern besser. Aber befürchte auch, dass das Marketing bleibt bei, du kannst es jetzt in einer Minute machen.
Ja. Definitiv. Und es werden viele auch einfach schneller machen. Ne? Meine Hoffnung ist dann halt nur, dass der Wettbewerbsvorteil ist, es besser zu machen, weil schneller machen kann es jeder. Und irgendeine Website machen geht auf Knopfdruck.
Ich meine, ich könnte jetzt auch irgendeinen Blogartikel schreiben. Also ich habe jetzt gerade einen über Icons rausgebracht. Ich hätte jetzt auch zu ChatGPT schreiben können, wahrscheinlich schreibt mir mal einen Artikel über darüber. Es ist natürlich nicht sinnvoll. Also ich meine, ich verkaufe hier mit meiner Webseite nichts. Ich habe weder ein Tracking drauf, noch Werbung drauf. Das Einzige, was ich habe, ist, dass ich auf dem Server sehen kann, wie oft wurde die Seite aufgerufen. Deswegen weiß ich, das Thema ist cooler als das andere Thema. Aber da ist ja auch die Frage, was ich damit erreichen will. Wenn ich da jetzt Werbung drauf knalle, dann müsste ich vielleicht Clickbaiting-Sachen machen und dann ist mir egal, was im Artikel steht. Aber ich benutze es natürlich einfach deswegen, weil ich keine gelernte Schreiberin bin. Ich weiß über die Inhalte Bescheid, über die ich schreibe, in einem höheren Detailgrad, wenn ich das so sagen darf. Aber ich würde wirklich nicht sagen, ich war unfassbar schlecht in Deutsch und in Englisch in der Schule. Und ich gerate in Schwafeln, ich springe bei den Sätzen umher und sage, ach, wie ich vorher da mal erwähnt hatte. Und deswegen brauche ich halt ein KI-Tool, das mir das schön strukturiert. Ich könnte natürlich auch einen Menschen dafür einsetzen, aber ich kenne keinen Menschen dazu und brauche einfach das Sparring dann eben.
Entweder das oder du schreibst halt dein Zeug, so wie dir das Maul gewachsen ist. Weil ich meine, wenn wir jetzt schon darüber sagen, dieses Business-Sprech finden wir nicht gut mit dem ausschweifenden Clickbait geworden, ist die Frage, gibt es nicht auch ein strukturiertes Standard-Clickbait-Sprech? Findet sich sowas nicht auch in der Struktur eines Textes zu einem gewissen Grad wieder? Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie objektiv sagen könntest, das ist gut strukturiert, das ist schlecht strukturiert, sondern es gibt halt Dinge, die sind halt irgendwie originell strukturiert. Diese Dimension gibt's ja auch noch. Und gerade wenn das irgendwie das Blog von der Wansel ist, dann würde ich doch lieber gerne lesen,
also der eigene Stil muss natürlich weiterhin drin bleiben. Deswegen bin ich auch gar nicht so der Fan von hier, ich habe es dir neu geschrieben, sondern eher von einer Auflistung an, so ein bisschen wie es ein Lehrer machen würde, gell? Also hier, mir sind diese 5 Sachen aufgefallen, willst du über die nochmal drüber gucken?
Ja, ist halt schwierig, da den Punkt zu finden, ab wann es dann zu viel wird.
Ja, natürlich ist das schwierig, deswegen reden wir ja drüber.
Ja, okay, aber was machen wir jetzt? Das Problem bewundern oder tun wir was damit?
Also ich glaube, ausprobieren. Also ich glaube, ohne Ausprobieren geht's nicht, ja. Also die ersten Erfahrungen mit KI sind für die meisten Leute ja eher ernüchternd. Oder also je nachdem, mit was sie ausprobieren und welche Erwartungshaltung sie rangehen, sind sie vielleicht auch begeistert. Dann kommt die Ernüchterung später. Aber diesen Ernüchterungspunkt gibt's immer irgendwo, wo du feststellst, so, ach scheiße, so schlau ist die ja gar nicht. Oder das kriegt sie jetzt nicht hin. Und dann komme ich halt die Stelle, wo ich merke, ja, das klappt nicht. Aber das klappt schon, ja. Und das eben, wie gesagt, das war der Prozess bei mir beim Buchschreiben. Vieles, was ich ausprobiert habe, dachte ich, das geht ja super. Und mal schnell ein bisschen HTML, CSS-Code raushauen, sollte ja wohl kein Problem sein. War ein großes Problem. Oder gar Skripte habe ich überhaupt nicht hingekriegt, weil ich am Anfang einfach nur gesagt habe, ich möchte gerne das Skript, was das und das macht. Dann Fehlermeldung reingepastet, guck mal, Fehlermeldung. Und da habe ich mich schön eine Stunde lang im Kreis gedreht und am Ende habe ich es einfach nochmal neu von vorne begonnen. Ja? Bis ich gelernt habe, okay, so wie ich das einsetze, muss ich trotzdem nochmal gucken, okay, wo ist denn jetzt hier der Fehler? Ah, okay, in der Funktion ist der Fehler. Ja, guck mal hier. Du, kann es sein, dass in der Funktion was nicht klappt? Ich krieg nämlich die und die Fehler. Dann hat es bei mir funktioniert. Ja? Und das war für mich so ein strukturierter Prozess. Jetzt kann ich ordentliche Python-Skript mit Hilfe von KI schreiben. Ja? Ich bin ein ganz schlechter Python-Schreiber, aber meine Fähigkeiten haben nicht zugenommen, aber ich kann einfach Skripte bauen, die das machen, was ich will. Ja,
ja gut, ganz, aber das ist jetzt Programmcode. Sachen. Das ist ja zu einem gewissen Grad objektiv feststellbar, ob es funktioniert und tut, was es soll oder nicht, ja, innerhalb der Parameter.
Aber genau, das, genau, und ohne das geht's nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Wenn ich nicht weiß, was eine gute Website ist, dann weiß ich auch nicht, ob eine gute Website rausgekommen ist. Ja. Ja, und das ist ja die große Gefahr von diesem One-Click. In einer Minute ist Ihre Website fertig. Wenn ich keine Ahnung davon habe, denke ich, ist doch eine Top-Website.
Ja, nee.
Nicht beurteilen.
Ich war nur bei Prosa und nicht bei Code. Wo ich halt wirklich einfach um die Sorge des Verlustes meiner eigenen Stimme die Dinger da mit der Kneifzange nicht rangehen lasse. Weil ich weiß, dass ich strukturierter und besser schreiben könnte. Ich habe aber keinen Bock dazu, weil ich das schreiben will. Und die, wenn es denen nicht passt, wie das strukturiert ist und wenn das irgendwie zu meandernd und zu ausschweifend und zu rumpelig formuliert ist, dann können die alle was anderes lesen. Aber bei meiner persönlichen Webseite oder was ich jetzt gerade bei Vanessa halt eben sagte, wenn du halt irgendwie so dieses springende Eichhörnchen in deinem Text drin hast, dann ist das halt deine Weise, Texte zu schreiben. Und dann würde ich tendenziell eher das lesen als eine strukturell genauso glatt gebügelte Sache, wie sie es halt textlich wäre, wenn es halt eben vom KI-Kompressor produziert würde.
Was die KI aber auch machen kann, anstatt einfach nur zusammenzufassen und strukturieren. Und ich finde, da hat auch ChatGPT in letzter Zeit auch echt nochmal cool nachgelegt, dass ich da jetzt gar nicht auf die Suche gehen muss in einem speziellen Blog, was weiß ich was für KI-Tools, gibt's bestimmt auch. Aber es macht auch noch Vorschläge, welches Thema man dann noch zusätzlich behandeln könnte. Oder sagt dann, hast du drüber nachgedacht, da noch ein komplexeres Beispiel mit reinzuklatschen? Da könnte man hier zum Beispiel einen schöneren Output machen. Da könntest du noch ein Code-Beispiel dazu machen. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Im Endeffekt ist es einfach nur irgendjemand, der mit dir drüber labert, was du gerade versuchst zu tun.
Genau, du musst halt ausprobieren für dich, was für dich das Richtige ist. Und wenn du zum Beispiel sagst, du willst deine Sprache in Ruhe gelassen haben, dann machst du es genau so, dass du halt nur eben vielleicht um Feedback bittest, sagst, guck mal nach Grammatik und Rechtschreibfehlern und fällt dir noch was ein, was man noch, oder was ich sehr geil finde, ist Überschriften zum Beispiel für meine Blogposts oder Newsletter, die ich schreibe. Die schreibe ich auch selbst, weil ich habe es auch nicht hingebracht, trotz Vorgeben von Texten, Stilen, mach mal in dem Stil was, hier ist ein alter Blogpost, schreib den um, da und da. Das ist immer schwierig. Mhm. Aber was super ist, ist, ich habe jetzt die und die drei Überschriften-Ideen, die sind aber alle noch nicht so richtig prickelnd. Mach mal 12 sehr unterschiedliche Vorschläge, die so und so viele Wörter lang sind. Ja. Und dann kommt immer, wenn ich nicht aufpasse und das Prompt schlampig mache, kommt halt immer dieser selbe Stil raus, wo du denkst, so scheiße, das ist einfach gequirlter Internet-Sprech und die bringen überhaupt nichts. Wenn ich an dem Prompt aber ein bisschen dran, ja genau, wenn ich an dem Prompt ein bisschen schleife und 2-3 Iterationen mache, dann kommen da 12 Vorschläge, wovon 10 scheiße sind und 2 bringen mich auf die Idee für die richtig gute Überschrift. Ja? Und das ist schon was, das ist cool. Ja? Das wird besser. Dauert länger, wird aber besser, als wenn ich nur da auf meinem eigenen Ding rumkaue oder meiner Zimmerpflanze das erzähle. Klappt bei mir ziemlich gut.
Ich, in meiner Erfahrung, und die ist jetzt sehr, sehr klein, weil ich nicht wahnsinnig viele Personen kenne, die KI nutzen, sind diejenigen, die am erfolgreichsten mit KI sind, diejenigen, die genau wissen, was sie von ihr wollen. Zum Beispiel die, die am meisten Code-Unterstützung bekommen, sind ironischerweise die besten Coder, weil die dann wissen, was sie selber machen müssen, was sie sparen können und was sie automatisch programmieren lassen können. Und einerseits, wie gesagt, das Prompt sofort richtig schreiben können, aber auch sehen können, ob der geschriebene Code dafür korrekt ist. Das ist eben kein Trial and Error, dass ich sage, ich glaube, ich brauche eine Funktion, die jetzt vielleicht sowas macht. Und dann kommt meistens ein Ergebnis rein von 50 Stack Overflow Antworten, die KI durchgelesen hat. Hier ist die most likely. Aber du brauchst ja nicht die most likely Antwort, du brauchst eine ganz, ganz, ganz spezifische. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es eben beim Webseitengestalten ganz genauso ist. So, du weißt schon vorher, wie eine gute Webseite ausschauen sollte und brauchst jetzt eben einfach deinen Sparing KI dazu. Und dann kommt auch was Gutes raus. Wenn ich aber, ich meine, jetzt wiederhole ich nur, was wir gerade schon gesagt haben. Wenn ich nicht weiß, wie eine gute Webseite ausschauen soll, dann kommt wahrscheinlich mit KI auch keine gute raus. Yes. Wenn ich nicht weiß, was ein guter Blogartikel ist, dann kann ich mir von ChatGPT einen Blogartikel schreiben lassen, denke mir, wow, geil, der klingt wie alle anderen im Internet und enthält aber null Informationen und nur ein paar komische Floskeln.
Ja.
Oder zumindest keine neuen News.
Ja, aber sieht ja so aus wie einer, ne? Je nach Use Case.
Genau, wenn du einfach nur so eine Portfolio-Seite haben willst, die hat ja auch einen Blog, ist ja super.
Okay, ich war jetzt mehr wieder so bei meinen Amazon-Spammern und habe gedacht, Bannerwerbung drauf und dann haust du die Dinger automatisiert raus. Weil das ist halt genau das, was man macht, wenn man seinen Content zu großen Teilen auf diese Weise generieren lässt. Dann tritt man ja in den Wettbewerb mit denen, die halt einfach sagen, ich mache das im größten Stil auf die billigste Weise, weil ich dann mit meinen wenigen Bannerwerbungen, die keiner zu Gesicht bekommt, noch die meisten halben Cents rausgequetscht kriege. Da bin ich ganz bei Jens, der einfach sagt, der Weg wäre vielleicht eher Qualität, die dann auch sowas sein kann wie Individualität. Und halt nicht das glatt gebügelte, sei es strukturell als auch sprachlich. Schreibt's halt Zeug ins Netz, das halt nicht so ein Gelaber ist, dass ob dieses glatt gebügelte Gelaber jetzt aus der KI oder aus dem Kopf kommt, ist ja am Ende egal. Ich will es in beiden Fällen nicht lesen, aber schreib halt einfach mal vernünftiges Zeug. Schwafel nicht so viel, scheiße auf Suchmaschinenoptimierung und schreib halt einfach gutes, interessantes Zeug. Und von mir aus lass dir bei der Überschriftenauswahl helfen, aber weniger Gelaber, mehr Content.
Ich habe tatsächlich vor jetzt dieser Aufnahme heute gar nicht so drüber nachgedacht, über dieses Marketing von diesen Tools, weil das Marketing ist ja gar nicht jetzt mit KI, es ist allen ermöglicht, eine Webseite zu gestalten. Das ist nicht das Marketing, sondern Webseite in einer Minute. Ich habe da bis heute gar nicht so drüber nachgedacht. Und jetzt wundere ich mich eigentlich auch ein bisschen, weil eigentlich ist es ja fantastisch, dass man, und das sage ich jetzt im Ernst, also das ist jetzt nicht so, nein, ich will nicht, dass die alle mit AI meinen Job machen können. Ich finde es wirklich toll, welche Möglichkeiten oder welche Sachen mit KI ermöglicht werden für alle möglichen Menschen, die vielleicht jetzt nicht die Zeit haben, aufbringen können, erstmal HTML und CSS zu lernen. Müssen sie nicht, aber es ist ja schön, dass sie dann vielleicht eine eigene Portfolio-Webseite live bringen können, die nicht aus irgendeinem Webflow rauskreiert wurde, wo man einfach nur clicky, bunti irgendwas zusammen macht und die Hälfte davon funktioniert nicht oder dann wird irgendein Button ganz komisch umgebrochen oder was weiß ich was. Ich finde es wirklich toll ja eigentlich, dass die Personen dann eigene Webseiten schreiben können und nicht auf Facebook die Öffnungszeiten schreiben müssen. Und das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass, also ich bin Befürworterin von solchen Sachen, dass das schon ermöglicht werden soll, nur nicht in einer Minute, bitte. Und auch nicht zwei.
Naja, die Leute sollen schon Webseiten bauen, ich weiß halt jetzt. Ich bin jetzt immer noch nicht 100% schlau daraus geworden, inwiefern das jetzt sozusagen dieses, allen das ermöglichen, jetzt besser geworden ist durch all das, worüber wir jetzt fast 2 Stunden gequatscht haben. Ich habe den Schritt noch nicht ganz nachvollzogen, weil jetzt hast du gerade Vanessa ja so abfällig gesagt, so mit dem Webflow den Button irgendwie hässlich umgebrochen haben. Aber die Tools gibt's ja auch in weniger schlimm. Und da kann man ja mal mehr, mal weniger dran customizen.
Aber es geht ja schon damit los, wenn man jetzt keine Ahnung hat und von vorne anfängt. Nimmst du Webflow oder WordPress? Dann kannst du jetzt erstmal auf eine 3 Tage Research online gehen, ob du Webflow oder WordPress nehmen solltest. Oder du erklärst einer KI, hey, das ist mein Use Case. Ich möchte auf meiner Webseite diese Sachen schreiben. Ich brauche keine Datenbank. Gut, das kannst du nicht sagen, aber du kannst hier irgendwie was formulieren, wie ich brauche keine Datenbank dazu, wie auch immer das auf eine natürliche Sprache heißt.
Oh, warte mal. Dann, statt dass du dich zwischen 2 Tools entscheidest, entscheidest du dich für ein Tool. Oder?
Ja, ich muss natürlich mich erstmal zwischen 10 KI-Tools entscheiden.
Aber das ist doch am Ende das Gleiche. Du vermeidest es, dich zwischen diesen ganzen Webflows und WordPresses und so zu entscheiden, indem du dich für was anderes entscheidest. Aber damit entscheidest du dich auch immer noch für ein Tool und einen Weg, das zu machen. Es mag jetzt das niederschwelligere User-Interface sein, einfach in so eine Textbox was reinzutippen, aber das ist ja nicht, das Problem ist ja nicht gelöst, sondern du hast das Problem gelöst, indem du dich dafür entschieden hast, es zu lösen auf eine bestimmte Weise. Weißt du, was ich meine? Das ist doch das Gleiche. Wenn du dich schon entschieden hättest, Webflow zu nehmen, müsstest du ja auch WordPress nicht weiter in Betracht ziehen, weil du dich ja schon entschieden hast.
Aber wenn ich jetzt Webflow und WordPress auch gar nicht kenne,
ja,
dann werde ich ja nicht einfach mal damit anfangen können, sondern vielleicht scheitert es dann dran, dass ich aufgebe und dann doch einfach nur das auf Facebook schreibe.
Ja.
Ja, du bist halt mit so einem All-Purpose-Tool, also mit so einem Allzweck-Werkzeug unterwegs. Wenn du die KI deines Vertrauens fragst, wie mache ich das denn? Dann ja, hast du erstmal ein Tool an der Hand, was du auch verwendest, um deine, Architekturgeschichte zu machen oder die Geburtstagskarte für die Tante zu schreiben oder irgendwelche anderen Krempel, was die Leute halt immer damit machen, ja. Und dann fragst du das und das sagt dir dann, guck mal, da kannst du das und das und das machen, ja. Und wenn das gut gemacht ist und das Tool soweit wäre, soweit ist es jetzt noch nicht, dass es da vernünftig mit dir drüber redet und sagt, ja, nimm nicht einfach das, sondern derzeit hat man ja so das Gefühl, wenn ich so eine Frage nur einfach stelle, ich brauche eine Website, was soll ich tun? Dann kommt halt irgendwie das weichgespülte Marketing raus, was die ganzen Blogs halt, die über Affiliate-Links oder weiß der Geier was mit diesen Homepage-Biokasten ihr Geld verdienen. Und dann kommt halt daraus, ja, nimm halt irgendwie die 5 großen,
ja,
da sind die Links, nimm einen, okay, von denen.
Jetzt habe ich es verstanden, weil jetzt habe ich auch verstanden, warum Vanessa gerade so bratlos geschaut hat, als ich gesagt habe, hier zwischen den Tools zu entscheiden. Der Unterschied ist dann sozusagen, der lese ich jetzt mal daraus aus euren Reaktionen und Erklärungen heraus, dass die KI meines Vertrauens nicht optional ist. So ähnlich wie mein Betriebssystem nicht optional ist, so ähnlich wie, wenn ich an der modernen Gesellschaft teilnehmen möchte, dieses Telefon hier nicht optional ist. Unter dieser Prämisse ist es natürlich dann so, dass es hilft, wenn da was eingebaut ist, so wie es mir hilft, dass in meinem Windows das und das schon eingebaut ist und ich nicht irgendwie mir Notepad extra runterladen muss. Das ergibt Sinn. Das war halt der Gedanke, der mir fehlte. Ich habe halt jetzt nicht sozusagen angenommen, dass das nicht optional ist, sowas zu haben.
Ja.
Okay. Dann kann ich jetzt folgen. Entschuldigung, Vanessa, jetzt habe ich dich da komplett von deinem Ding abgebracht, wo du sagtest, ich frage ChatGPT, statt mich zwischen WordPress und Webflow zu unterscheiden.
Nee, was mich gerade verwirrt hat, war ChatGPT, denn ich wollte jetzt gerade auf ChatGPT gehen, um zu schreiben, ich möchte eine Webseite erstellen. Was soll ich tun? Und ich schaue mal, was als Antwort kommt. Aber mein Login ging gerade nicht. Geht jetzt wieder. War total aufgeschmissen, ChatGPT. Super, dass du eine Webseite erstellst. Hier ist eine einfache Schritt-an-Schritt-Anleitung. Pass auf. Zweck und Zielgruppe klären. Worum geht es auf deiner Webseite? Inhalte planen. Startseite über mich, Leistungen, Kontakt. Was könntest du brauchen? Technische Basis wählen. Möchtest du Baukastensysteme wie Wix, Squarespace oder Jimdo? Einfach keine Programmierkenntnisse nötig. WordPress ist flexibler. Komplett selbst programmieren. HTML, CSS, JavaScript, mehr Kontrolle, mehr Aufwand. Domain und Hosting, Design und Aufbau, Webseite erstellen, veröffentlichen, Pflege und Aktualisierung. Und allein deswegen sage ich, ChatGPT wird auch gefühlt meiner Meinung nach schon jeden Monat irgendwie besser, weil ich weiß nicht, was da passiert wäre, wenn ich das vor einem Jahr geschrieben hätte. Ich glaube, dann wäre wirklich, hier ist deine HTML-Seite. Tschüss!
Wie heißt sie denn? Hätte er vielleicht noch gefragt.
Ja, ja. Und was ich jetzt auch bei ChatGPT immer krasser finde, ist die Rückfragen, die jetzt dann kommen, weil Normalerweise früher, damals, da wäre jetzt die Antwort gekommen und dann wäre Punkt gewesen. Dann wäre ich da gehockt, wie mache ich jetzt weiter? Und jetzt gibt's, wie du schon auch meintest, Jens, da jetzt mittlerweile kommen diese Rückfragen. Und wenn es gut läuft, nur eine präzise und keine 10. Hier steht jetzt als Rückfrage, möchtest du mir sagen, was genau du für eine Webseite planst? Zum Beispiel Portfolio, Blog, Firmenseite, dann kann ich dir gezielter helfen. Auf die Idee wäre ich als Laie vielleicht jetzt gar nicht gekommen, zu sagen, ich brauche eine Portfolio-Webseite, weil jetzt mal ganz im Ernst, ich weiß nicht unbedingt, was, ob Portfolio so ein bekannter Begriff ist, sondern ich brauche halt eine Webseite für mich. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Portfolio ist oder eine Firmenwebseite.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel du quasi diese Lernfunktion von ChatGPT aktiviert hast, dass er über dich die Erinnerungen abspeichert, was du so machst, oder ob das sozusagen ein uneingeloggter User auch so auf dem hohen Niveau schon beantwortet würde. Ja, bin ich mir nicht sicher, aber du hast völlig recht, ich sehe das auch, dass es immer differenzierter wird. Und die Antwort ist jetzt gar nicht so übel wie noch vor, ja, wahrscheinlich 2-3 Monaten, würde ich sagen. Ja. Also die machen schon was, da geht was. Aber ich erinnere mich eben auch noch, dass da kam, ja, hier HTML-Code, klick an, schau an, und es war einfach übel, ja, also ganz übel, was dabei rauskam. Inzwischen gehen viele Dinge, wo ich noch schreibe, ja, hier, mach mal die und die Prompts, gehen vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, wenn ich nur so eine einfache Frage eintippe, wie du es jetzt testweise gerade gemacht hast. Ja? Also das wird schon besser. Also da geht schon was. Aber ja, mal sehen, wie weit es da geht. Ja? Weil wenn ich den Leuten dann zu viel zumute und, wie du sagst, Portfolio, werden die meisten Leute keine Ahnung haben, was ist denn eine Portfolio-Seite, bitte, ja. Und wenn die dann da mit den Ohren schlackern und sagen, dann ist ihnen ja auch nicht geholfen. Und klar, wenn ich es wirklich machen will, dann frage ich halt nach, erklär doch mal wie einem 12-Jährigen oder so, dann wird's mir so erklärt, dass der Begriff Portfolio wahrscheinlich nicht mehr vorkommt, aber
letztens hatte ich irgendeine Suchanfrage an ChatGPT gestellt. Ich wollte auch irgendwas mit einem Bild erstellen, Avatar oder irgendwie sowas. Und die Antwort war tatsächlich, oh, das kann ich nicht. Was witzig ist, weil eigentlich wäre es gegangen, aber ich habe den Prompt falsch geschrieben. Und dann wurde ich verwiesen auf, du kannst stattdessen diese beiden Tools dafür benutzen. Und jetzt habe ich mich einerseits gefreut, weil das ist ja genau das, was ich eigentlich haben möchte, so ein Sparing-Partner, damit ich nicht selber googeln muss. Ich fand es aber auch wieder sehr furchtbar, weil das waren ganz schlimme Tools, die ich bewerten konnte, weil ich mich in dem Bereich halt, also so ein bisschen, das war halt zum Avatar erstellen. Also ich kann schon irgendwie vorsehen, ist das jetzt ein gutes Tool dafür oder ein schlechtes Tool. Und deswegen war es halt, ach schade, warum, wenn du schon was vorschlägst, dann schlag mir halt was Gescheites vor. Warum es genau die beiden waren, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich waren es gar nicht mal so kleine Tools, sondern auch bekannte Tools, nur halt überhaupt nicht für den Use Case jetzt tatsächlich zutreffend. Wie gesagt, deswegen finde ich es ja ganz toll, dass es anscheinend ein Buch drüber gibt mit, hey, das sind ganz viele Tools und das müsstest du der Reihe lang nachmachen und das könnte dir dabei helfen, auch wenn es vielleicht in 2 Monaten auch wieder neue Tools dafür gibt.
Ja.
Aber dann ist halt so.
Ja, das ist halt sozusagen das Medium, mit dem man da leben muss, mit einem Buch. Auf der anderen Seite habe ich so den Eindruck, dass es aber auch das, was manchen Leuten helfen kann, gerade weil jeden Tag ein neues Tool kommt, dass sie dieses Gefühl haben, okay, das nehme ich jetzt mal und das ist jetzt gerade rausgekommen, das wird jetzt schon aktuell genug sein und da werden mir dann halt nicht irgendwelche grottigen irgendwie Tools, die vielleicht gutes Marketing haben oder oft verlinkt sind, ausgespuckt, sondern ich spare mir da eben diese 68 Schrecklichen anzugucken. Ja. Also das ist die Wette. Ja. Ich weiß nicht, ob sie aufgeht. Ja. Buch ist ja erst raus, aber das ist die Idee dahinter.
Und vielleicht gelingt es ja auch diesen Punkt, besser werden statt schneller werden zu machen, der ja im Prinzip toolunabhängig sein kann.
Definitiv, ja.
Wir könnten jetzt natürlich noch sagen, so rein aus Umweltgründen wäre es natürlich ganz gut, wenn ich dann ein richtiges Tool mit dem richtigen Prompt benutze, wo dann sofort das richtige Ergebnis rauskommt und ich nicht 10-mal, 7-mal auf den Button drücke für neu generieren, neu generieren, neu generieren, ist Müll, ist Müll, ist Müll.
Ey. Naja, du weißt ja nicht, wie das Ding unter der Haube funktioniert. Von daher kannst du ja gar nicht abschätzen für einen gegebenen Input, was da tatsächlich am Ende an Energie umgesetzt wird.
Gut. Gut, aber dass es nicht so viel mit den Sprachmodellen hin und her geht, dafür sind ja die ersten Kapitel, wo ich dann versuche, auch eben den Leuten beizubringen, so promptest du einigermaßen sinnvoll, versuch das ein bisschen zu strukturieren, überleg dir, welche Rolle die KI hat, was deine Wünsche an die Ausgabe sind, die da rauskommen. Und so diese Basics, die Leute, die sich damit schon länger befassen, eh schon haben. Also das ist ja eben nachhaltig und frustrationsbremsend und effizienzsteigernd. Also
kann man übrigens auch auf E-Mails anwenden, ne?
Also ja.
Man kann mit Menschen auch so reden.
Ja, ja. Ich rede auch gerne strukturiert mit Menschen. Ich habe auch E-Mail-Antworten 1, 2, 3, 4, was mit manchen Leuten ganz gut funktioniert. Bei manchen hilft auch das nichts, aber ja.
Idioten gibt's immer, und ob sie jetzt digital oder fleischlich sind, ist ja egal.
Ja, gut, da bin ich als Usability-Mensch immer so, ja, sind halt andere Nutzer, die haben andere Prioritäten, andere Art zu kommunizieren, und
ja, aber es gibt auch Vollidioten, würde ich behaupten.
Die gibt's natürlich auch, ja. Also ja. Das ist so eine Frage.
Um diese Uhrzeit.
Mit denen versuche ich aber nicht zu kommunizieren.
So ist richtig. Keine E-Mails für Vollidioten.
Genau.
So.
Da können wir uns auch wieder drauf einigen.
Gut, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich dann mal den Deckel drauf machen. Jens, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Wir werden in den Shownotes noch dein Social Media taggen. Ich glaube, LinkedIn wäre dir am liebsten.
Ja, die anderen Sachen sind zurzeit alle eher eingeschlafen.
Ich glaube, das geht denn meistens bei uns jetzt so, aber das ist ein anderes Jammerthema, dass wir alle unsere Lieblings-Social-Media-Plattform verloren haben. Wir werden auch dein Buch verlinken, und ich glaube, man findet dich ansonsten auf benutzerfreuen.de.
So ist es.
Und ansonsten, lieber Peter, vielen Dank.
Danke, danke.
Ansonsten, lieber Hörerschaft, Jens hat sich übrigens bei uns gemeldet mit dem Thema. Also wir freuen uns immer auch wieder über Gastanfragen an comments@workingdraft.de. Ihr könnt auch gerne zu uns in den Community Slack gehen. Den Link dazu findet man auf unserer Webseite workingdraft.de. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns sehr gerne auf iTunes und Spotify, einfach nur mit Sternchen geben, denn das hilft uns dann, vorgeschlagen zu werden und gefunden zu werden, und motiviert uns dann natürlich, dass wir hier weitermachen, wenn das dann auch gehört wird. Ihr findet uns auf LinkedIn, Mastodon, Blue Sky, Instagram und TikTok. Was sind wir modern, gell? Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Follow, Like und Share, und was man da heutzutage alles so macht. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Wir freuen uns natürlich auch übrigens über unsere Patreons. Die darf ich nicht vergessen. Und damit war es das am Ende mit meiner Rede. Wir machen weiter mit unserem KI-Blog nächste Woche. Und sollte es Hörer, Hörerinnen unter euch geben, die jetzt gleich mitsprechen wollen über, ist das denn alles sinnvoll mit KI oder können wir das wieder abschaffen? Dann ist versprochen, das wird unser Abschluss dieser Reihe, darüber zu sprechen, wie sinnvoll das alles sein wird, worüber wir jetzt überhaupt in den nächsten 5 Folgen reden werden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Dankeschön, tschüssi.
Danke, ciao, ciao.